Liebe Fans der drei Fragezeichen, liebe Hörer des Zentrale Podcasts, mein Name ist Iver Leon Menger. Ich bin unter anderem der Autor der drei Fragezeichen-Folge Die drei Fragezeichen und der Dreitag, insbesondere der Special-Variante von Peter, fremder Freund. Ich freue mich sehr, dass ihr jetzt eine kleine Folgenbesprechung hören werdet in diesem Podcast. Ich kann vorweg als Begrüßung so viel verraten, dass ich diese Folge von Peter ganz bewusst und sehr, sehr gern geschrieben habe, weil ich Jens Wawitschek, der den Peter spricht, es zu verdanken habe, dass ich überhaupt zu den drei Fragezeichen gekommen bin, da er in meinem allerersten Hörspiel der Prinzessin einen Stalker gespielt hat. Und weil ihm die Arbeit mit Jan-David Rönfeld und mir und dem Buch so gut gefallen hat, hat er mich an Corinna Wodrich weiterempfohlen, die Managerin von Sony. Und so kam ich dann, nachdem ich dann eine Probefolge geschrieben habe, zu den drei Fragezeichen. Und deswegen war für mich ganz klar, dass ich mich entscheide, die Peter-Folge zu schreiben. Und als Gegenspieler wollte ich gern Gerrit Schmidt-Voss haben, mit dem ich auch schon so lange arbeite, bei Plan B mit Tommy Schneefuß zusammen. Das war unsere erste Produktion, die ich mit Tommy hatte. War er sozusagen von Anfang an mit dabei. Und er hat damals ja auch die Hauptrolle gespielt bei Point Widmark. Und ich fand das sehr nett, dass sozusagen aus einer anderen Serie jemand von den drei Fragezeichen stalkt. Also so viel kleines Geheimnis vorweg und nun viel Spaß mit diesem neuen Podcast.
Hallo Oliver Hecke, ich heiße dich herzlich willkommen. Endlich mal wieder eine Folge Nur wir beide.
Ich freue mich auch, wird bestimmt sehr lustig. Vor allem, wenn ich auf meine Notizen gucke und auf die Folge, die wir heute besprechen. Das dürfte interessant werden.
Ich würde gerne einmal eine Folge beginnen, egal jetzt mit dir oder mit Baby, wir uns am Anfang nicht beschweren. Die Hörer müssen wirklich denken, warum machen die das eigentlich? Weil man hat immer das Gefühl,
das denke ich auch ganz oft,
dass das hier alles ein Zwang ist, dass sie gar keine Lust haben und sie machen es nur, weil sie sonst nichts Besseres im Leben zu tun haben.
Ich habe fast das Gefühl, die Hörer denken bestimmt, wir kriegen Geld dafür. Also irgendeiner bezahlt uns dafür und das ist unser Hauptjob. Wir leben davon und es ist für uns wie jeden Tag zur Arbeit gehen.
Da muss ich ein bisschen lachen. Geld, muss ich ein bisschen lachen. Ich probiere gerade den Film Abu Zubadesalz zu imitieren, aber ich kann kein Hessisch babbeln.
Übrigens heute an einem bedeutungsschwangeren Tag. Wir treffen uns heute am 3. Oktober. Darf man eigentlich das Datum sagen? Oder willst du die Illusion aufrechterhalten, dass die Hörer denken, dass wenn sie auf Play drücken, wir uns ganz schnell irgendwo hinsetzen und dem live irgendwas ins Ohr erzählen?
Das mache ich immer nach Lust und Laune, wenn ich schneide. Also manchmal lasse ich es drin, damit die Hörer wissen, wann wir aufnehmen.
Ja.
Und manchmal, je nach Situation, schneide ich es raus, um diese Illusion zu bewahren.
Wirst du heute damit umgehen?
Wir können das ja ruhig sagen. Ich weiß auch noch nicht, in welcher Reihenfolge wir das hier veröffentlichen.
Ah ja.
Also alles, was ich jetzt sage, kann sein, dass ich schneide, denn wir nehmen ja heute zusammen eine Folge auf.
Ja.
Und um dich mal wieder ein bisschen mehr in diesen Podcast einzubringen und zu fordern, in 3 Tagen sitzt du schon wieder vor diesem Mikrofon, allerdings ohne mich, sondern mit Benjamin.
Ja.
Und
ja.
Nimmst mit ihm eine Folge auf.
Korrekt. Es ist ein wunderschönes Herbstwetter draußen übrigens. Es ist zwar ein bisschen grau in grau, aber angenehm. Die bunten Blätter liegen überall rum und man sieht den Hundekot in den Bäumen, Vierecken nenne ich das immer, wo die Bäume wohnen. Und es ist nicht kalt, es ist auch nicht stürmisch, es ist ein bisschen nass, ein bisschen feucht, also perfektes Wetter für einen Spaziergang.
Muss man aber wirklich sagen, der Sommer ist jetzt endgültig vorbei.
Ja.
Und wir hatten, glaube ich, noch letzte Woche oder vorletzte Woche Sonntag, war nochmal richtig heiß, wo ich übrigens auch mit Bamin hier gesessen habe und einen Podcast aufgenommen habe. Wir hatten dieses Jahr wirklich sehr oft so 30 Grad und wir saßen vor diesem Mikrofon. Aber wie wir immer sagen, alles für den Podcast.
Du warst ja heute noch nicht draußen, wie ich annehme.
Nein.
Konnte ich dir in deinem Kopf oder in deinen Gefühlen ein kleines Bild vom Wetter zeichnen, dass du ein bisschen das Gefühl hattest, Mensch, jetzt war ich auch draußen, Olli hat mir das Wetter hier mit reingebracht.
Na, ich stand ganz kurz auf dem Balkon und habe gesehen, wie jemand draußen mit einem Roller ankam.
Ja.
Und dann denke ich so, das wäre witzig, wenn das Olli wäre. Und dann nimmt derjenige den Helm ab und dann warst du das wirklich.
Ja.
Ich wusste nicht, dass du Roller fahren kannst.
Naja, es ist ja keine große, schwierige Sache.
Man muss aber dazu sagen, es ist nicht deiner, so ein gemieteter.
Das ist so ein gemieteter Elektroroller, total umweltbewusst, was mir eigentlich scheißegal wäre, aber die sind halt elektrisch. Und ja, es macht tatsächlich Spaß und das Wetter ist noch perfekt dafür.
Es ist wirklich jetzt gerade dieses kurze Zeitfenster, bevor der richtig eklige Herbst kommt, ist jetzt gerade so dieser Übergang zwischen Sommer und Depressionswetter. Und das ist eigentlich, muss ich sagen, die schönste Zeit. So wie du schon sagst, so leicht gräulich draußen, so ein leichter Nieselregen, aber nicht so eisig kalt. Und draußen halt, die Kastanien liegen jetzt schon auf dem Boden und so. Das ist eigentlich das Schönste.
Ist wirklich, ja. Im Moment solltet ihr genießen, wenn ihr auch so ein Wetter zurzeit habt. Ja, du beschwerst dich ja eigentlich immer, dass wir, wenn wir beide einen Podcast aufnehmen, dass wir eigentlich immer sofort zur Sache kommen, ohne hier so Smalltalk oder so. Wie fandst du heute? Habe ich mich ein bisschen besser geschlagen, was das angeht?
Ich beschwere mich nicht, ich stelle fest.
Ja, das sagen alle, die sich beschweren.
Wieso denn? Man kann doch was anmerken, ohne es immer gleich negativ auszulegen.
Das ist richtig. Aber ich arbeite ja in einer Firma, wo, da gibt's halt so Teammanager und Blau und Sülz und die reden auch immer so, nicht so, die beschweren sich, sondern mir ist aufgefallen.
Ja.
So fangen die einen Satz immer an. Und das ist immer so, dass ich weiß, jetzt kommt Scheiße.
Ja gut, jetzt habe ich mal eine Frage, Olli.
Ja.
So, damit die Leute jetzt auch mal so merken, was du eigentlich so für ein Mensch bist. Weil du bist ja hier immer noch der Geheimnisvollste.
Wow.
Was Benjamin und ich so hier schon Anekdoten über uns ausgepackt haben, die Leute kennen uns ja inzwischen. Bei dir weiß man eigentlich relativ wenig.
Ich bin heute mit dem Roller gekommen.
Genau, aber bist du so ein Mensch, wenn du jetzt gerade sagst, es kommt jetzt einfach so, Olli, bleib mal kurz stehen, so auf dem Gang, so dein Supervisor, ne? Du gehst gerade in die Mittagspause und dann kommt dein Supervisor von, ach, Olli, warte mal kurz. Und bleib so stehen, legt dir so freundschaftlich die Hand auf die Schulter und sagt so, du, mir ist da was aufgefallen. Und dann merkt er was an, was ja an sich eine gut verpackte Kritik an dich ist, aber dass du dich nicht verletzt fühlst. Kannst du damit besser umgehen, als wenn er sagt so, stehen bleiben, komm mal her und so mit dem Finger so ranwinkt, so, also so hier, komm, so dieses Locken. Und dann sagt, Freundchen, wenn ich das auch mal sehe, dann kannst du deine Sachen packen.
Ich mag beides nicht, weil das eine, das, was du zuerst beschrieben hast, das ist so ein dummes, schauspielerisches, ich sag mal, Teammanager-Gelaber, dieses typische, was wir auch in der Schulung mitbekommen. Ja, wenn du mit Mitarbeitern so redest, Sandwich-Prinzip, was Positives, dann was Neutrales, dann was Negatives. Nein, scheiße, was Positives, was Negatives und nochmal was Positives.
Ja, so genau. Ist
das Sandwich-Prinzip.
Das heißt, das Schlechte in zwei Sachen gut verpackt.
Witzig, was Positives, was Negatives, was Neutrales. Also von oben nach unten den Mitarbeiter systematisch runtermachen.
Warte mal, was Positives, was Schlechtes, was Neutrales? Also irgendwie.
Nein, was Neutrales in der Mitte. Also von oben nach unten,
nee, lustiger
systematisch
noch, das Neutrale am Ende. Also erst das Positive. Ich finde gut, dass du heute überhaupt hierher gekommen bist.
Ja.
Aber du bist eine Katastrophe. Es ist mir aber egal.
Das ist gut. Genau, das ist so dieses typische Schulungsblabla. Und das andere, was du beschrieben hast, war einfach respektlos. Einfach zu sagen, Klartext, du Olli, was du da gemacht hast, hier mir Geld aus meinem Portemonnaie klauen, während ich mich umgedreht habe.
Wie kommst du jetzt auf dieses Beispiel?
Klaust du Leuten Geld aus dem Portemonnaie oder was?
Das war jetzt das Erstbeste, was dir eingefallen ist.
Das Erstbeste, was mir eingefallen ist, ja. Es war nicht so gut.
Ist irgendwie vom gut, Plan ich will dich nicht überfordern. Ich finde, wir steigern uns. Wir haben jetzt schon mal ein bisschen Smalltalk gemacht. Ja, nächstes Mal, das sind jetzt so um die 6 Minuten circa. Puh,
ganz schön viel.
Wir hätten
schon
fast
in der Mitte des Stücks hier sein können.
Nächstes Mal probieren wir mal 10 Minuten, okay. Ne?
Bin jetzt auch schon ganz schön geschafft, muss ich sagen.
Wir besprechen heute mal wieder ein kleines Special von den 3 Fragezeichen. Ich muss auch sagen, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit der Folgenauswahl mit dir, weil du bist ja so derjenige, der 3 Fragezeichen früher sehr gern gehört hat und jetzt ja fast gar nichts mehr mit der Serie zu tun hat. Für dich ist das ja hier wirklich Arbeit, weil du dich mit der Serie wieder beschäftigen musst.
Um deine Maske jetzt mal ein bisschen runterzureißen. Mhm. Das labert Thomas jetzt, aber bevor das Mikro an war, meinte Thomas... hat er auch erzählt, Olli, ich habe immer Probleme, Folgen mit dir rauszusuchen, weil die Guten will ich immer mit Benny besprechen und die anderen sind mir egal und du weißt ja, ich mag dich nicht. Das waren seine Worte, bevor das Mikro an war. Und du wolltest weiterreden, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Beim Twitter-Account von RockyBeach.com gibt es so einen Zufallsgenerator, haben so, wo so ganz schnell hintereinander immer die Cover der Folgen so in so einer Endlosschleife
durchblättern,
genau, und dann musst du die nur antippen. Und dann bleibt's halt an einer Stelle stehen und dann kannst du sagen, geil, die Folge höre ich heute zum Einschlafen. Nach ungefähr, ohne Witz, so 15 Versuchen. Ich habe immer getippt, gesagt, nein, will ich mit Bami machen, will ich mit Bami machen. Ich hasse die Folge, will ich mit Bami machen, habe ich keine Lust. Die versteht Olli nicht, die versteht er auch nicht. Und dann bin ich bei dieser Folge heute stecken
geblieben. Die versteht Olli nicht? Es wird ja immer schlimmer hier.
Oh, Entschuldigung. Nein, ich mache doch nur Spaß. Meine Herausforderung ist, ich will immer mit dir besondere Folgen besprechen. Und die Folge.
Wow, jetzt beleidige nicht meine Intelligenz.
Nein, das hat doch nichts mit, sondern einfach Folgen, die aus dem Raster fallen.
Ich dachte, du willst jetzt sagen, das hat doch nichts mit Intelligenz zu tun.
Witzig, ich wollte mit dir Folgen besprechen, die aus dem Raster fallen. Die Zeitreisende, Grusel auf Campbell Castle, ja. Ganz toll aus dem Raster gefallen, einfach nur Scheißfolgen. Das stimmt ja auch nicht.
Nein,
ja?
Haben wir eigentlich eine Folge, ich hatte doch eine Wunschfolge, hier, und der Ameisenmensch, das war ja eine Wunschfolge von mir, eine sehr schöne Folge, ich finde auch, der Podcast ist sehr gelungen.
Die war auch so kurz, präzise und knackig, ne?
Und das war eine Folge, die du meinem Verstand zugetraut hast.
Weil ich auch wusste, die Folge, da kannst du mitspielen.
Ah.
Ja, und das war wirklich, also ich meine, da haben wir so knapp anderthalb Stunden alles präzise auf den Punkt gebracht. Bin ich ein bisschen stolz drauf, auch wenn die Aufnahme, ich habe ja wirklich, du weißt ja, wir waren sehr übersteuert und ich hatte alle Hände voll zu tun.
Ja, ja. Hast du aber gute Arbeit geleistet.
Genau, halbwegs adäquat zum Hörgenuss umzuwandeln. Und es war im Nachhinein eine meiner Lieblingsfolgen, muss ich wirklich sagen. Ich habe die ohne Witz 5 oder 6 Mal noch danach, nach dem Schnitt gehört, weil ich die so toll fand. Mhm. Das ist jetzt totales Eigenlob, aber ich finde wirklich, das war bis jetzt eine der besten Folgen.
Ich habe übrigens auf eurem YouTube-Kanal Rotz und Wasser einen kleinen Beitrag gefunden. Glaubt Benjamin wirklich, dass die Folgen von Alfred Hitchcock geschrieben werden? Und bedeutet das für Benjamin auch echt den Rauswurf? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, so viel, also da fehlen mir die Worte.
Du meinst dieses kleine Vorbereitungsvideo, was
wir gemacht Vorbereitungsvideo, haben? Ja.
Das ist auch nicht geschauspielert, das ist echt.
Mhm.
Geht mal gerne auf unseren YouTube-Kanal Rotz und Wasser. Und da seht ihr ja unter anderem unseren anderen Podcast, die Folgen, unseren Rotz und Wasser-Podcast, aber auch unsere zentrale Folgen. Und ab und zu wird da mal ein bisschen so Bonus-Content geladen. Und da waren Benjamin und ich halt im Gespräch, haben uns auf eine Aufnahme vorbereitet. Und Benjamin, ich sag ja immer gerne, stellt so gerne provozierende Mistfragen.
Ja, wir nennen ihn ja Benjamin provozierende Drecksfragen Kasper.
Richtig. So heißt er, also nicht nur bei uns
beiden. Steht in seinem Personalausweis, müsst ihr euch echt mal angucken.
Ich weiß, das steht doch in der Akte bei ihm auf Arbeit.
Ja, wirklich?
Ja.
Was macht er nochmal beruflich?
Kindergärtner. Er wird ja auch nicht müde, das hier in diesem Podcast immer zu erwähnen.
Ja, ich höre die ja nicht, deswegen weiß ich das nicht.
Und ich meine, er hat sich ja wirklich vom Saulus zum Paulus gewandelt, denn Benjamin war ja eigentlich mal Maler und Lackierer.
Ja.
Ich denke mir mal, irgendwann war ihm das zu langweilig, immer auf irgendwelchen Leitern zu stehen und Tapeten anzukleistern, dass er sich gedacht hat, ich habe doch viel mehr auf dem Kasten. Aber das ist ein anderes Thema. Und Olli, jetzt sind wir wirklich schon bei 10 Minuten, nur warm
quatschen. Bist du stolz auf mich? Bist du stolz auf mich?
Ich wollte schon längst anfangen.
Sehr gut.
So.
Ich hab's.
Und zwar.
Das gewusst.
Es ist auch witzig, dass du gesagt hast, der 3.10. 2019 ist heute. Am 1.10.2010, also vor wirklich genau 9 Jahren, erschien das Special Die 3 Fragezeichen und der 3-Tag. Das ist ein dreiteiliges Special. Das heißt, wieder so eine schöne Box mit 3 CDs. Und die Grundprämisse dieses Specials war, dass man quasi jeden der Detektive mit seinen Fähigkeiten ins Rampenlicht setzen wollte. Das heißt, es gibt eine eher so mystische Kombinationsfolge, die ist auf Justus zugeschnitten. Die nennt sich Der Fluch der Sheldon Street. Dann gibt es die Bob-Folge, die heißt Im Zeichen der Ritter, wo Bob durch seine Recherchen und sein Talent, Sachen rauszufinden, zu hinterfragen und zu recherchieren, halt mehr im Rampenlicht steht. Und die Folge, die wir besprechen, heißt Fremder Freund, in der Peter im Rampenlicht steht. Und das ist eher so die Thriller-Folge unter diesen dreien.
Sind diese 3 Folgen eigentlich irgendwie chronologisch zuzuordnen? Also, oder kann man die hören, wie man will?
Du kannst sie hören, wie du willst. Wir plaudern jetzt wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen. Als ich dir diese Folge vorgeschlagen habe, du hast sie in der Vorbereitung gehört und mir mal Sprachnachrichten über WhatsApp geschickt und gesagt, Thomas, was ist das? Da hast du irgendwie gesagt, du hast dir irgendwie die ersten 2 Minuten angehört und hast irgendwie 2,5 Seiten Notizen gemacht, wo ich dachte, oh Gott, der ist ja verrückt. Aber dann ist mir aufgefallen, warum. Denn dieses dreiteilige Special ist, jede Folge steht zwar so ein bisschen für sich, aber es gibt immer wieder Hinweise auf die anderen Folgen innerhalb einer Folge. Denn die Grundprämisse war, 3 Autoren haben 3 Fälle geschrieben, es ist aber immer derselbe Tag. Du weißt ja, diese Folge fängt damit an, dass die Jungs im Restaurant sitzen und Bob irgendwie das Protokoll vom letzten erfolgreichen Fall bearbeitet. Und dann wollen sie ja bestellen, Peter schnappt sich eine Karte und schmeißt dabei die Cola um, was in dieser Folge hier nämlich auch passiert. Es gibt 3 Varianten. Ich glaube, in der Justus-Folge, Fluch der Sheldon Street, fällt die Cola auch um, aber sie wird nicht über die Zeitung vergossen, wie hier in diesem Hörspiel Fremder Freund. Im Zeichen der Ritter, die Bob-Folge, fällt die Cola nicht um, Und Justus kommt, glaube ich, an sein Handy, was in dieser Folge auch nicht passiert. Also im Prinzip ist es dieses Was-wäre-wenn.
Moment mal ganz kurz, ja? Verstehe ich das richtig? Sind diese drei Folgen, fangen die alle in diesem Restaurant an und gehen dann alle ihre Wege halt mit Peter mit
genau.
Bob mit Justus? Ah, jetzt verstehe
ich. Die Ausgangslage ist die gleiche. Sie sitzen im Restaurant, Bob macht das Protokoll fertig. Dann ist die Entscheidung, wie fällt das Cola-Glas um? Fällt es überhaupt um? Und dadurch wird der weitere Verlauf der Handlung bestimmt. Denn wenn einmal irgendwie die Cola über die Zeitung fließt, der Inhalt, dann können sie irgendwie die Anzeigen dann nicht lesen und Justus kommt nicht an sein Handy und so weiter und so fort.
Dann nimmt es alles einen etwas anderen Weg dadurch.
Einen anderen Weg. Und deswegen
ist so ähnlich wie so ein bisschen wie ein interaktives Hörspiel, nur dass der Hörer halt nicht selber bestimmen kann. Sonst könnte der Hörer ja selber bestimmen. Ja. Fällt die Cola über die Zeitung? Kommt Justus an sein Handy rechtzeitig ran? Wenn man, also so ähnlich ist es halt nur, dass der Hörer das nicht bestimmen kann, sondern es einfach diese drei Ausgangssituationen gibt und die dann halt ihren Weg gehen. So habe ich jetzt verstanden, glaube ich.
Ist richtig. Und die haben das ganz clever gemacht. Also die drei Autoren, das ist einmal der Tim Wenderoth, dann der Hendrik Buchner und die Folge, die wir heute besprechen, ist von Ivar Leon Menger. Auf den komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Die haben halt sich auch untereinander absprechen müssen, weil dadurch, dass es der gleiche Tag ist, passieren ja auch so gleiche Sachen, wie zum Beispiel das Wetter ist immer gleich. Weißt ja. du, es regnet ja auch innerhalb dieser Folge. Das passiert ja dann in den anderen Versionen auch.
Aber da ist ja nichts, was das Wetter beeinflusst, was die da machen.
Hier in dieser Folge ja nicht, aber irgendwie in den anderen Folgen, glaube ich, spielt das Wetter eine Rolle. Ich muss auch dazu sagen, ich habe auch den Dreitag als Special schon lange nicht mehr gehört. Ich würde gerne was Persönliches dazu erzählen.
Dann machen wir jetzt einen Schnitt, weil ich bin gleich wieder da. Ich muss mal ganz kurz mir die Hände waschen.
Wo waren wir stehen geblieben?
Was Persönliches willst du mir erzählen?
Und zwar, es ist der 25.09.2010. Ich habe Karten für die Record-Release-Party von Der Dreitag. Ich war mit einem Freund da, den du auch kennst, aber den ich jetzt nicht erwähne. Mit dem war ich bei der Record-Release-Party und die Record-Release-Party fand im Kosmos statt. Du weißt, wo das Kosmos ist?
Ja, dieses Kino-Theater.
Hast du da nicht mal gearbeitet irgendwie so?
Nee.
Ach nee, da waren wir doch damals, das ist ja hier auf der Frankfurter Allee, auf der Karl-Marx-Allee, und da war ja immer die Biermeile. Da hast du noch, glaube ich, mal fast auf die Fresse bekommen. Vom Kosmos.
Witzig, wie du davon kommst. Hast du da nicht mal gearbeitet? Ach nee, da war die Biermeile und da hast du mal auf die Fresse bekommen. Fast das Gleiche.
Das ist eigentlich eine sehr witzige Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich die erzählen darf.
Wie lange ist denn das her? Das ist ja auch schon.
Es ist so witzig, pass auf. Wir waren zwei Freunde von mir waren dabei und du warst dabei. Das ist ja bestimmt schon, oh Gott, über 10 Jahre her mindestens. Ich war ein bisschen betrunken und dann kommen uns irgendwelche Leute entgegen, junge Leute und eine schon nicht unattraktive Frau und ich in meinem angehaltenen Zustand rufe so, du bist so geil. Und dann dreht sich der Freund von ihm und sagt, was hast du gesagt? Jetzt noch mal zu Protokoll. Ich sage, du bist so geil. Er dreht sich um, schimpft und bevor ich den Mund aufmachen kann, sagt Olli, ich habe gesagt, du bist so geil.
Dann wo ich sagte so, hä? Wieso antwortet denn Olli? Ich habe mich vor die Kugel geworfen. Jemand hat auf dich geschossen und ich habe mich dazwischen geworfen.
Ich glaube eher, du warst außer betrunken, dass du wirklich dachtest, du hast es gesagt.
Ich war so stolz auf das und habe mir so gewünscht, dass ich das gesagt habe.
Du hast so gesagt, oh, ich
bin... Weil es auch noch so wahr ist.
Und dann gab es da irgendwie eine verbale Auseinandersetzung und dann habt ihr beide euch noch fast geprügelt. Und dann ist ein Kumpel von mir dazwischen gegangen und also wollte euch trennen. Und dann hast du meinen Kumpel beleidigt.
Was?
Ja. So irgendwie, ja, misch dich nicht ein, du blöder Arsch und so. Und dann hat mein Kumpel gesagt, na, lass dir auf die Fresse hauen. Und dann hätte er dir noch was auf die Fresse gehauen.
Okay,
das wäre so ja. witzig gewesen, wenn du dich dann mit meinem Kumpel geprügelt hättest. Jetzt. Und der Typ steht daneben und denkt so, was ist denn hier los?
Jetzt hätte ich mich mit dem geprügelt. Ja. Jetzt ist aber meine Frage, was hast du währenddessen gemacht?
Na, ich stand feige daneben und hab gelacht, weil ich dachte okay. Weil ich hatte wieder die große Fresse und bin gut davon gekommen.
Ja. Sehr gut.
Also das fand vorm Kosmos auf der Biermeile statt, ungefähr im Jahr 2007, 2008.
Also um es aber kurz zusammenzufassen, ich habe da nicht gearbeitet, ich habe mich da mal besoffen geprügelt.
Auf jeden Fall fand diese Record-Release-Party im Kosmos statt. Das war halt früher ein Kino und es wurde dann so ein Veranstaltungsort, aber mehr so für Schickimicki. Ich glaube, das ist es heute immer noch. Ich war seitdem nicht mehr drin. Es war Oliver Rohrbeck war da, Andreas Fröhlich und Jens Wawritschek. Also die drei Fragezeichen persönlich. Dann hat Oliver Rohrbeck gesagt, der leitet ja immer diese Record-Release-Partys, das läuft ja immer über sein Label, die Launch Lounge, und hat er gesagt, pass mal auf, wir haben hier drei Fälle und es würde zu lang dauern, alle drei Fälle vorzuspielen. Jede Folge geht im Durchschnitt über 70 Minuten. Also haben sie drei Säle vorbereitet, in denen sie, das Hörspiel lief. Und dann konntest du dir aussuchen, wer ist dein Lieblingsfragezeichen. Wenn du sagst, ich mag Peter, konntest du in den Saal gehen, wo die Peter-Folge lief. Wenn du sagst, ich bin so schlau wie Justus, gingst du in den Justus-Saal. Mein Kumpel und ich, wir haben Bob ausgesucht.
So die Mitte.
So, und das Witzige war, auf dem Weg dahin in diesen Saal sind schon so, kennst du das so, wenn so irgendwelche Teenies auf Rockkonzerten schon so richtig vorrennen, um die besten Plätze zu kriegen?
Ja.
Wo sie dann ganz vorne sind und kreischen. So war das ungefähr auch. Da sind ganz viele Leute so richtig gerannt. Wo ich so dachte, so, es ist doch nur ein Hörspiel. Und ja, Andreas Fröhlich ist da, aber mein Gott, man kann es auch übertreiben. Fand ich wieder ein bisschen fremdschämen.
Ich habe jetzt nicht gesehen, was du da genau beobachtet hast. Also, ob sie sich totgetreten haben und nach ihm. Aber so ein bisschen, also ich würde mich auch freuen, die mal zu treffen. Ich würde jetzt natürlich nicht wie ein Teenie da, hier lauter Zwölfjährige, ich lass mich durch. Also würde mich schon ein bisschen zusammenreißen, aber die Freude, stell dir mal vor, du wärst 12 und bist Fan von denen. Stell dir mal vor, du hättest
die es damals. Es waren erwachsene Menschen, Olli.
Ach so.
Ungefähr so Ende 30 oder, nee, nicht Ende 30, Anfang 30 oder so. Ich will ja auch nicht meckern, ich wag's ja, wenn Leute sich für was begeistern können und so, aber ich renne doch nicht da rein.
Naja, vor allem nicht, wie soll ich sagen, als erwachsener Mensch. Ja. Da hast du schon recht, das ist ein bisschen peinlich, würde ich heute auch nicht mehr machen, aber so mit 12 könnte ich mir das vorstellen, so. Also, dass ich da auch schon aufgeregt wäre, wenn ich die Sprecher damals kennengelernt hätte. Das aber nicht mehr jetzt mit 28, das kann ich mir nicht mehr vorstellen.
Du bist nicht 28, Olli. Auf jeden Fall stand dann Andreas Fröhlich da auf dieser Bühne, die in dem Kino war. Und dann hat er so ein bisschen geschleimt irgendwie so, ich freue mich, dass ihr alle hier seid, denn ich bin ja auch das Beste.
Das hasse ich.
Ach so,
das hat bestimmt jeder auf seiner Bühne gemacht.
Ja, natürlich. Ja. Er hatte bestimmt so einen Knopf im Ohr.
Ja. Und dann, guck, jetzt reicht das jetzt alle gleichzeitig.
Ja, genau. Und dann hat er so ein bisschen aus Nähkästchen geplaudert, hat dann erzählt, wie er überhaupt zu der Rolle von Bob Andrews kam, wie aufregend es damals war, von West-Berlin nach Hamburg mit dem Flugzeug zu fliegen. Überleg mal, wie lange ist man da in der Luft? 20 Minuten?
Wahnsinn, ja.
Keine Ahnung. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man von Berlin nach Hamburg mit dem Flugzeug fliegt. Es sei denn, man hat so eine kleine Cessna, also eine Privatmaschine.
Das sind die denn schon so in dem Promi-Status eigentlich, dass du so eine Privat-Cessna-Maschine
hast? Nein, aber damals war es ja wirklich so gewesen, noch zu DDR-Zeiten, dass man mit dem Flugzeug nach Hamburg fliegen konnte. Und die wurden ja immer extra für die Aufnahmen eingeflogen, weil Oliver Rohrbeck
und richtig.
Andreas Fröhlich sind ja Berliner. Der Einzige, der halt nicht dahin fahren musste aus einer anderen Stadt, war halt der Jens Wawritschek, weil der ja zu dem Zeitpunkt in Hamburg gewohnt hat. Aber egal. Jedenfalls hat er so ein bisschen davon erzählt, so wie so die Anfangszeit war und bla bla, war ganz nett. Ja, und er ist ja auch ein sehr sympathischer Mann, muss ich ja sagen.
Auf jeden Fall. Also ich mag auch seine sehr markante Stimme. Und nur wegen ihm ist John Cusack sympathisch. Nur wegen ihm. Ich glaube, mit seiner Originalstimme würde ich ihn gar nicht mögen.
Ja, du musst dir mal Fight Club angucken.
Habe ich gesehen,
ich fand den Film nicht so doll. Oh Gott. Ja. Er ist ja auch die deutsche Stimme von Edward Norton. Mhm. Und ich finde Andreas Fröhlich als Edward Norton im Deutschen viel besser als die Originalstimme von Edward Norton. Eine ganz andere Wirkung und so, weil...
Das ist aber tatsächlich sehr oft so. Das ist nichts Seltenes. Wie zum Beispiel wir ja auch El Bundy im Deutschen viel, viel besser finden als im Englischen, weil die deutsche Stimme einfach so gut zu dem Charakter passt.
Auch so und viel bärbeißiger und ist.
Und wie arrogant dieses Stück Schönheit ist.
Der ist sehr arrogant, der Deutsche.
Ich hab den einmal, ihr müsst mal auf YouTube eingeben, irgendwie, ich weiß nicht jetzt nicht, wie der so
groß ist. Rüdiger Bar.
Und denn der war mal bei Hans Meiser und das ist ganz widerlich. Also das komplette Synchroncast war mal bei Hans Meiser. Das ist ein sehr interessanter YouTube-Beitrag.
Ich habe das damals im Fernsehen sogar
gesehen. Ja, echt, ja.
Ich glaube, der ist von 92 oder so, der Beitrag.
Ne? Ja.
Ich habe das im Fernsehen gesehen, fand ich damals ganz toll. Ich glaube, wenn ich es jetzt gucken würde, hätte ich wieder Fremdschämen.
Wenn er redet übrigens, hört man El Bundy nicht raus, ist mir aufgefallen.
Es ist aber ganz oft, dass Sprecher, wenn du die dann im Interview siehst oder hörst, dass sie eine ganz andere Stimmfarbe haben. Ich meine hier der Sprecher von Homer Simpson, Norbert Gastel, Gott habe ihn selig. Der hat ja auch, wenn der normal geredet hat, hat er ja richtig diesen bayerischen Dialekt gehabt.
Habt ihr den nicht mal angerufen?
Oh, Olli.
Tut mir leid, dass ich das erwähnen muss, aber es ist wahr, ne?
Das ist ganz peinlich.
Ja, jetzt musst du es erzählen.
Das muss so 2000, 2001 gewesen sein. Ich habe jedenfalls noch zu Hause gewohnt und Benjamin hat mich besucht. Und ich habe über die Auskunft die Telefonnummer von Norbert Gastel rausgefunden.
Er hat gesagt, ich hätte gerne die Nummer von Huma.
Das war nicht 2001, wir sind noch zur Schule gegangen. Lass es 98 gewesen sein, also als wir so 14 waren. Und dann habe ich da angerufen und dann ist aber immer seine Frau rangegangen und habe ich immer aufgelegt. Und irgendwann war mal Benjamin da und hat er gesagt, komm, wir rufen den jetzt an. Und dann ging wieder die Frau ran und dann habe ich gesagt, ja, hallo, wollt mal fragen, ist denn der Norbert da? Und dann, ja, der Norbert ist da, ne? Und dann, oh, wir würden den gerne mal sprechen. Ihr habt schon öfter angerufen, oder? Ja, und hat sie noch so ein bisschen, so leicht gemeckert, aber auch so ein bisschen schmunzelt irgendwie. Ja, ihr müsst da noch nicht auflegen, ihr müsst doch einfach nur sagen, mein Mann geht nicht ans Telefon. Eben gerade, weil er halt ein Synchronsprecher war, weil öfter mal Leute angerufen haben, deswegen ging er nie ans Telefon. Das hat immer sie gemacht.
Wozu habt ihr eigentlich eure Stimme verstellt?
Ich habe gerade mich als 14-Jährigen imitiert.
Ach so, so klang's. Egal, nicht weiter drüber nachdenken. Weiter geht's bitte.
Und dann ging Norbert Gastel ans Telefon und hat so richtig
Moment
so...
Moment mal, das ist ganz wichtig. Die Frau hat sich wirklich überreden lassen, Norbert Gastel weiterzugeben. Die sowieso ihn eigentlich immer covert und rangeht, damit die Leute halt nicht...
Weil sie gemerkt hat, dass wir Kinder waren. Sie hat dann einfach gemerkt, okay, das sind einfach nur irgendwelche Fans. Und die sind erst... 13, 14 und die wollen einfach mal mit meinem Mann sprechen.
Hat mich nur gewundert, dass es denn doch gemacht hat. Okay, weiter.
Also sie hat schon so ein bisschen so gesagt, irgendwie, Jungs, sagt es doch einfach. Ja. Also so eine kleine Schelte. Aber nicht unfreundlich, sondern eher so wie so ein Erwachsener, der dich nochmal ein bisschen maßregelt, weißt du? Aber trotzdem so die eine Hand streichelt dich und die andere gibt dir so einen leichten Patscher. So, und dann ging der Norbert ran und der hat wirklich so, er hatte schon einen krassen bayerischen Dialekt. Weißt du? Und dann haben wir uns ein bisschen mit dem unterhalten. Wir haben den gefragt, seit wann er Synchron macht. Da hat er damals, glaube ich, erzählt, seit 1950. Und da habe ich schon gedacht, was? Schon seit 50 Jahren? Wie krass! Ich glaube, er war auch einer der dienstältesten Synchronsprecher in Deutschland. Also es gibt, zu diesem Zeitpunkt gibt es, glaube ich, 3 Sprecher, die noch leben, die wirklich seit es die ersten Synchronaufnahmen in Deutschland gab, noch aktiv sind. Das ist einmal hier der Sprecher von Arthur Spooner, von, wie heißt er
jetzt? Eckhard Dux.
Danke dir. Dann Jürgen Thormann, der in diesem Hörspiel übrigens auch auftaucht, hier, was wir heute besprechen. Und Georg Friedrich Beckhaus, hier Dr. Kelzo aus Scrubs.
Ah.
Und die sind alle schon um die 90, die Jungs. Und ich bin ein bisschen traurig. Ich habe gestern gelesen, Bernd Rumpf ist jetzt gestorben. Die deutsche Stimme von Liam Neeson.
Ja, das ist, er hat übrigens eine kleine Rolle, wenn ihr die Serie Charité mal guckt, hat er eine kleine Rolle, er wird nicht genannt, aber ich habe seine Stimme sofort rausgehört, war ganz interessant, traurig, dass er gestorben ist, vor kurzem ist ja, wie heißt er, Kraus von
Helmut Kraus, der Nachbar von Peter Lustig aus Löwenzahn, auch ein sehr, sehr aktiver, bekannter Synchronsprecher, ist leider auch gestorben. Es wird jetzt langsam wirklich dünne, finde ich, was so wirklich die ganz uralten Recken angeht, mit denen wir aufgewachsen sind.
Helmut Kraus hat doch den Onkel bei Prinz von Bel-Air auch gesprochen, ist das richtig?
Genau, Onkel Phil, genau, das Onkel war Phil. Er auch. Ja, und er sprach auch hier den aus Alle unter dem Dach, den Vater.
Ja, den, ja.
Wie heißt er? Karl Winslow. Olli, wir sind heute wirklich sehr gesprächig.
Also heute übertreiben es fast. Du musst viel schneiden.
Nee, das bleibt alles drin.
Ah, okay.
Aber ich wollte eigentlich was anderes erzählen. Wir sind immer noch im Kosmos 2010. Da war ich gewesen.
Also ja, ganz kurz, ihr habt euch mit Norbert ganz nett unterhalten und dann irgendwann was...
Ach, das stimmt, danke. Genau, Norbert Gastel, der Sprecher von Homer Simpson. Genau, hat so ein bisschen erzählt und der war sehr nett, muss ich sagen. Also es war auch wirklich schön. Es gibt davon kein Audio-Dokument, weil wir haben ja mit ihm am Telefon gesprochen und ich meine, wir hatten noch so ein altes Posttelefon zu Hause. Nicht mit Wählscheibe, nur schon...
So ein Gerät mit Knöpfen.
Mit krass. Knöpfen, ja, krass, ne?
Crazy shit.
Ja, das war jetzt so ein kleiner Ausflug in meine Vergangenheit. Wir bleiben in der Vergangenheit, allerdings wieder im Jahr 2010. Diese Record-Release-Party war dann so gewesen, es lief dann halt jede Folge und danach hat man sich dann nochmal im großen Empfangssaal getroffen. Und dann waren sogar noch zwei der Autoren anwesend, die so auch ein bisschen über die Hintergründe von der Dreitag erzählt haben, wie es dazu kam. Man muss nämlich dazu sagen, ursprünglich war das hier nämlich kein Drei-Fragezeichen-Projekt. Es gab ja den Rechtsstreit, ich habe das schon mal erzählt.
Ja, ich glaube sogar in der letzten Folge hast du es, beziehungsweise je nachdem, wann das hier veröffentlicht
wird. In unserer letzten Aufnahme, genau. Habe ich erzählt, dass sich ja mal Kosmos und Europa überworfen haben und Europa ja dann unter dem Namen Die Drei eigene Hörspiele veröffentlicht hat. Der Tim Wenderoth und der Henrik Buchner waren Autoren von diesem Die Drei-Stamm. Der Ivar Leon Menger, oh Gott, es geht schon wieder los. Ivar Leon Menger auch, aber der hat nur so ein Special wieder gemacht. Dadurch, dass aber dann der Rechtsstreit beigelegt wurde, wurde dann erstmal dieses Projekt der Dreitag zu den Akten gelegt, wurde dann aber wieder rausgekramt und dann haben sie sich wieder mit dem Kosmos Verlag verständigt, denn das hier ist das erste Hörspiel, was vor der Buchvorlage erschienen ist.
Ach.
Normalerweise erscheinen immer erst die Bücher.
Okay, die Buchvorlage war aber schon fertig. Also
die erschien erst im Sommer 2011.
Nicht, das Buch ist nicht aufgrund des Hörspiels, also da war das Hörspiel nicht trotzdem nicht die Grundlage, sondern das Buch war trotzdem die Grundlage.
Ja, genau. Okay. Es gibt davon Buchversion, also 3 Bände wieder in so einem schönen Schuber, die ich nicht besitze. Mhm. Jetzt würde Ben wieder sagen, ich bin kein Fan. Aber wie gesagt, das ist das einzige Mal in der ganzen gesamten Hörspielreihe, dass das Hörspiel zuerst erschienen ist vor der Buchvorlage. Auf jeden Fall haben die Autoren im Kosmos dann ein bisschen so über die Hintergründe erzählt. Das war auch alles ganz interessant. Und dann haben die Sprecher noch ein kleines Hörspiel auf der Bühne vorgetragen. Das hieß die 3 Fragezeichen im Kosmos. Verstehst du?
Ja,
es fand im Kosmos statt. Und in dem, Live-Hörspiel waren die 3 Fragezeichen
im Kosmos.
Im All. Dieses Hörspiel kann man übrigens noch auf YouTube finden. Ich werde es verlinken.
Wenn man es sucht. Achso, du verlinkst es sogar.
Genau. Okay, cool, das ging, glaube ich, so 20 Minuten oder so. Es war auch sehr amüsant. Also war halt ein kleines Live-Hörspiel mit den Originalsprechern. Deswegen muss ich sagen, war ein sehr, sehr schöner Abend für gerade mal schlappe 15 Euro. Und man konnte, glaube ich, sogar schon vor Ort das Hörspiel kaufen, obwohl es ja 5 Tage vor offiziellen Veröffentlichungstermin erschienen ist. Wir besprechen aber Fremder Freund heute.
Die P-Folge.
Die Ivar Leon Menger geschrieben hat. Ivar Leon Menger ist ein deutscher Hörspielmacher, Autor von Thriller-Hörspielen und der hat nämlich zum Beispiel ein paar Hörspielserien auf den Markt gebracht, unter anderem Monster 1983.
Oder zum Beispiel Die Prinzessin, wo nämlich Jens Wawrczeck,
der Prinzessin, und der heißt Jens Wawrczeck.
Da spricht übrigens Jens Wawrczeck auch mit.
Genau, der spielt da wohl einen Psychopathen oder so.
Entschuldigung, dass mich eben, in Anführungszeichen, ich habe ihn nicht verlesen, ich dachte, es wäre hier ein Druckfehler.
Ja. Aber
es heißt wirklich Der Prinzessin, ja.
Der Prinzessin, genau. Ja,
ist aber auch wieder ein Schwachsinn.
Ich gebe zu, kenne ich nicht. Ich habe aber Monster 1983 gehört. Das sind quasi jeweils 10-teilige Hörspiele in 3 Staffeln. Also insgesamt 30 Teile. Das war eines der besten Hörspiele, die ich je gehört habe. Also fand ich wirklich sehr atmosphärisch. Auch das Who's Who der deutschen Synchronsprecher. Also da macht zum Beispiel Benjamin Völz mit, hier der Sprecher von Charlie Sheen.
Ja.
Auch der erwähnte Bernd Rumpf spricht da mit. Dann hier die Luise, wie heißt sie? Luise Helm, das ist ja die deutsche Stimme von Scarlett Johansson, die ich sehr mag.
Okay.
Und so weiter und so fort. Also Monster 1983 ist von mir eine persönliche Empfehlung. Unsere Hörer werden es sowieso kennen. Mochte ich sehr. Und der hat halt diese Geschichte sich hier ausgedacht, die wir jetzt besprechen.
Womit wir auch langsam anfangen. Wir kommen aber auch ganz kurz hier zum Sprecherensemble. Erzähler Thomas Fritsch, wozu ich diesmal auch sagen muss, er fällt weder positiv noch negativ auf. Er ist fast nicht präsent in diesem Hörspiel. Er macht zwar seine Rolle, er macht zwar seinen Job da, aber er fällt nicht auf. So, am Ende des Hörspiels dachte ich so, als ich mir das ausgedruckt habe, dachte ich so, Thomas Fritsch, stimmt, war der Erzähler. Ich kann aber nichts über ihn sagen.
Er fällt nicht negativ auf. Nee,
auch nicht positiv, er ist total untergegangen für mich.
Ja.
Also für mich jetzt.
Er ist nicht, ich sag's dir immer wieder an dieser Stelle, er hat nicht diese Märchenonkel-Attitüde. Aber dazu komme ich später im Fazit. Bevor wir anfangen, Olli, darfst du gerne den Klappentext vorlesen?
Oh, das ist aber nett. In dem Fall ein CD-Rückentext.
Ich besitze beides. Ich muss mir hier immer vorwerfen, ich bin kein Fan. Ich besitze einmal die CD-Box und die Kassettenbox.
Okay, beides, die Texte sind
aber der gleiche Text. Okay.
Peter schwebt im 7. Himmel, denn er hat in einem Café Bekanntschaft mit einem großen Fan der 3 Fragezeichen gemacht. Er wird sogar um ein Autogramm gebeten. Stolz und gut gelaunt verbringt Peter einen tollen Tag mit seinen Freunden und alles wäre einfach perfekt, wenn er nicht plötzlich diese seltsame Telefonanrufe und mysteriösen Briefe erhalten würde. Die 3 Detektive werden heimlich beobachtet und sogar von einem Unbekannten fotografiert. Was soll das alles? Wer ist dieser seltsame Verfolger? Ist Peters Leben in Gefahr?
Eigentlich wieder sehr reißerisch, aber spannend. Also vom Klappentext sehr verheißungsvoll.
Aber Klappentext, aber der letzte Satz reißt es total raus. Ist Peters Leben in Gefahr? Also gut, die haben Verfolger und bla bla, aber der letzte Satz ist schon sehr reißerisch. Also das ist schon ein bisschen übertrieben.
Na gut, aber wenn dein Leben in Gefahr ist, heißt es ja nicht automatisch, dass du stirbst, sondern einfach nur, dass jemand dir nach dem Leben trachtet.
Okay, das Leben in Gefahr, gut. Also würde ich so doch in direkter Verbindung mit dem Tod bringen, aber...
Ich würde dir jetzt sogar den Vortritt lassen, denn ich weiß, dass du, glaube ich, allein schon zu der ersten Szene sehr, sehr viele Notizen hast.
Oh ja.
Ja?
Also, Szene 1. Man hört, wie Bob das Protokoll schreit, weil er murmelt natürlich, wie es in Hörspielen so ist, das Protokoll so vor sich hin. Justus hat Hunger und drängelt, dass er doch endlich fertig werden soll, damit sie bestellen können.
Genau, denn sie sitzen in einem Restaurant.
Ja, nebenbei schwärmt er noch von einem Schnäppchen, was sie gemacht haben. Sie waren bei einem Garagenverkauf und da hat, hieß der, wollte ich noch recherchieren, was die Novalux T800, ob es die wirklich gibt.
Ich muss eine Sache dazu sagen. Da es sich hier um ein Special handelt, sind in dieser Folge ganz viele Anspielungen und Hommagen versteckt. Einmal auf die Drei-Fragezeichen-Serie selber, aber auch auf Filme. Und ich habe nämlich gedacht, dass dieses Novalux T800, dieser Filmprojektor, T800 ist so eine Anspielung auf Terminator, oder?
Kann sein, so gut kenne ich mich mit Terminator nicht aus.
Aber Arnold Schwarzenegger ist doch ein T800.
Er ist aber kein Projektor.
Das ist richtig, aber ich habe das wieder so jetzt beim neuen Hören als Anspielung auf Terminator verstanden.
Okay, kann gut sein.
Und was wolltest du jetzt recherchieren, ob es diesen Novalux wirklich gibt?
Ja, ob es es wirklich gibt. Und da habe ich halt auch den Terminator gefunden. Da dachte ich, Mensch, war wirklich ein Schnäppchen. Okay, also Bob murmelt und die machen immer so Anspielungen auf diesen Fall, zu dem Bob auch gerade das Protokoll fertigt. Dann sagt Peter dann noch diese Namen und was für ein spannender Fall, aber wir haben es ja geschafft. Aber natürlich nur, um den Hörer ein bisschen, anzufixen, aber es soll so ein bisschen genial wirken nach dem Motto, wir deuten auf den Fall an, aber verraten natürlich nicht, worum es geht.
Es ist eine Selbstreferenz, sie verpacken es aber wieder so, dass es einer der spannendsten Fälle der drei Fragezeichen war. Es könnte ja im Prinzip jeder Fall sein.
Ja.
Da muss ich sagen, ich finde den Anfang sehr holperig, so wie die Geschichte ins Rollen kommt. Also diese Restaurantszene haben wir in allen drei Versionen des Hörspiels. Und das ist in meinen Augen sogar immer noch die schlechteste Szene, weil wir beschweren uns immer gerne über dieses Overacting oder dass es nicht authentisch wirkt. Und was die hier machen, so wie die miteinander reden.
Das
ist
absolut unauthentisch und gekünstelt. Also
deswegen kann ich verstehen, deinen Einwand, als du mir geschrieben hast, was ist das? Ich finde irgendwie, da muss man wirklich Geduld beweisen.
Ich wollte nach 3-4 Minuten, ich wollte nicht weiterhören. Ich habe es ja über Spotify gehört und da waren irgendwie diese 3-Tag-Folgen, die waren irgendwie so zusammengeworfen,
gemixt, dass
er die nicht hintereinander gespielt hat, sondern immer was anderes. So musste ich immer die nächste Szene bzw. den nächsten Teil immer neu auf Play drücken, den richtigen. Und die gehen ja immer nur so 1,5 Minuten. Und jedes Mal war ich dazu verführt zu sagen, nee, Schluss, ich mach nicht mehr. Gut, zum Schluss habe ich dann doch noch rausgefunden, wie ich mir die hintereinander anhören kann. Gut, dann reicht Peter endlich die Speisekarte rüber, über die sich Justus sehr freut.
Nein. Ja? Entschuldige bitte. Weil sie wollen bestellen.
Ja.
Und Peter mokiert, sie haben ja gar keine Karte, und greift zum Nebentisch rüber und nimmt sie von dem Tisch runter. Das spielt ja gleich noch eine Rolle.
Ist auch ein wichtiger Punkt, ja.
Und in dem Moment, hier ist dieses Ding, dieser Schicksalskelch, sage ich jetzt mal, der die Handlung ja beeinflusst. Die Cola. Die Cola fällt hier fast um, aber Bob kann sie, glaube ich, gerade noch festhalten. Und dann meckert Justus.
Naja, in dem Fall läuft sie Peter über die Hose. Also
Peters Hose. Danach, denn
ach so.
Das ist wieder so, das ist auch so eine dumme Szene. Das würde ich auch noch sagen. Erstmal, sie retten die Cola vom Umfallen. Justus sagt, sag mal, was machst du denn da hier unter der Rocky Beach Today? Bobs Zeitung liegt doch unsere Karte. Dann sagt Bob, sag mal, Peter draußen, der guckt durchs Fenster, da steht ja ein Mann an deinem Auto und der fotografiert das. Und dann steht Justus auf, um sich denjenigen anzugucken und da schmeißt er das Cola-Glas um, das dann, deren Inhalt dann über Peters Hose läuft.
Ich hab so viel geschrieben und war doch wieder nicht aufmerksam genug. Was mir aber aufgefallen ist, die Musik im Hintergrund, das ist so eine ganz, ganz billige Western-Musik. Es klingt so wie in so einem billigen Western, wenn so auf so ein automatisches Klavier geschossen wird. Dieses
was denn kommt. Na, wie im Phantomsee. Wenn die beim Powdergeist
sind. Genau.
Und dann geht doch diese ganze Apparatur da an, mit diesen Puppen und so. Keine Bewegung. Auch da ist auch so Klaviermusik mit rund. Ist so ähnlich. Aber es ist wirklich wie in so einem albernen Western.
Ja.
Auf jeden Fall ist dann dieses so ziemlich viel Gemecker und Gestöhne hier in der Mutter. Jetzt ist meine Hose nass. Geht Cola raus? Und dann Bob so, Kirschsaft geht nicht raus. Währenddessen klingelt Justus Handy, was er in seinem Rucksack hat, und dann hört man so, warte, Moment, ich komm nicht ran. Also, ich verstehe nicht, was die da machen. Ist Justus wieder so fett, dass er sich nicht bücken kann, weil sein Bauch im Weg ist, dass er nicht an seinen Rucksack, an sein Handy kommt?
Währenddessen haben wir schon erwähnt, dass Bob ein Typ auffällt, der Peters Auto fotografiert.
Ja, haben wir, deswegen ist die Cola umgefallen.
Genau. Und Justus ist da so ekelhaft tollpatschig, nicht so wie früher, dieser reflektierte, kluge Junge, sondern er schüttet ja die Cola um, alle meckern und er dann so, ich wollte doch bloß mal den Typen sehen, der Peters Auto fotografiert. So richtig, wo ich dachte, der nächste Punkt, wo ich ausmachen wollte.
Ich weiß, du magst es nicht.
Nee, überhaupt
mir
nicht.
Mir ist es auch aufgefallen, aber ich fand's in dem Moment süß, wie er so sagt, irgendwie, das war keine Absicht. So irgendwie, das macht Justus ja ein bisschen
Justus
menschlich.
Justus soll nicht süß sein, Justus soll klug sein.
Ja, aber gut, was willst du denn? für eine kluge Antwort da geben?
Gar nichts.
Aufgrund meines Bauchumfanges, der durch den häufigen Konsum von fettigem Essen entstanden ist, war ich leider nicht in der Lage, adäquat mein Handy aus der Tasche zu ziehen, oder was?
Als Anführer dieser Truppe war es meine Pflicht, auch diesen Menschen zu beäugen, der Peters Auto fotografiert. Und das mit der Cola war geplant, Kollegen.
Super Satz. Du solltest Referat sein, Bücher schreiben, Olli.
Wollten wir doch immer machen.
Fand super. Naja, nicht jetzt.
Genau, dann kommt noch dieser Hammer-Gag, Peter immer noch mit seiner Hose beschäftigt, kriegt man Cola überhaupt wieder raus? Und dann sagt Bob, naja, im Notfall färbst du die Hose dunkelbraun. Auch so, was tut mir Thomas hier an? Und das ist, glaube ich, alles in den ersten 2,5 Minuten spielt sich das Ganze hier ab. Gut, mit dem Handy haben wir auch schon erwähnt, er schafft es aber nicht rechtzeitig ranzugehen.
Nachdem ich dir jetzt ein bisschen Hintergrundinformation gegeben habe, kannst du dir ja vielleicht denken, wenn Justus es schaffen würde, an sein Handy zu kommen, würde quasi der nächste Fall
in Gang kommen.
In Gang kommen, genau. Das sind nämlich die Sachen, weil ich glaube, die Zeitung spielt eine Rolle, weil die Zeitung nass wird. Also hier werden schon die Weichen gestellt. Wir kürzen es jetzt mal ein bisschen ab. Man hört, habe ich hier noch nur
als das Notiz. Das habe ich mir auch notiert. Joe Price im Radio, da läuft so eine Art Hörspiel, das Geisterschloss. Mhm. Ja. Joe Price ist übrigens, ich habe den Namen leider nicht, aber es ist auf jeden Fall der Synchronsprecher von Kiefer Sutherland, würde ich sagen.
Und von Brad Pitt.
Und von Brad, ach so, ja gut, wahrscheinlich den meisten eher bekannt.
Es ist Tobias Meister.
Tobias Meister, okay. Ja.
Der in meinen Augen einer der besten Synchronsprecher ist Deutschlands, der auch sehr triebig ist. Und der auch zum Beispiel Synchronregie führt.
Peter geht auf die Toilette und beginnt fluchend seine Hose zu reinigen. Dann kommt auf einmal ein seltsamer Mann dazu und sagt, du hast noch nicht einmal gefragt.
Hast du ihn erkannt?
Nee, ich habe nicht erkannt.
Udo Schenk.
Udo Schenk. Wer war nochmal Udo Schenk?
Udo Schenk ist unter anderem Voldemort aus Harry Potter, ja, also Ralph Fiennes.
Okay.
Und mir fällt immer der Name nicht ein. Wie heißt der Commissioner Gordon aus The Dark Knight, der Schauspieler? Ganz bekannter Schauspieler.
Nee, das ist ja der Butler. Den Namen mir aber auch gar nicht eingefallen. Nee, kenne ich nicht. Sag mir gerade nichts. Fällt mir nicht ein.
Udo Schenk ist, glaube ich, der Synchronsprecher in Deutschland, der zu 98% für Bösewichte besetzt wird in Hörspielen und in Filmen.
Okay.
Weil er so eine eklige Sprechweise machen kann. So dieses so überlegene und durchtriebene. Also Udo Schenk ist wirklich, was das angeht, das Paradebeispiel für böse Rollen im Synchron.
Für den Hörer spannt sich hier auch ein bisschen ein Spannungsbogen, finde ich, weil das ist wirklich eine interessante Szene. Peter natürlich ganz verwirrt, wie bitte? Dann der Fremde weiter, ich habe es ganz genau gesehen. Denn Peter, kann ich Ihnen helfen? Interessante Frage. Jetzt wird schon wieder ein bisschen albern, fand ich. Peter bekommt tatsächlich ein bisschen Angst. Und sagt, ich weiß nicht, was sie wollen, aber da draußen sitzen meine Freunde. Mhm. Es ist ungefähr so, als wenn ein fremdes Kind draußen von einem Fremden angesprochen wird und dann sagt so, mein Papa kommt gleich aus dem Laden, er ist 2 Meter groß und Boxer. Also man merkt, dass Peter da wirklich ein bisschen Angst vor ihm hat.
Es ist übrigens Gary Oldman, Commissioner Gordon.
Ah, Gary Oldman, das ist für die Hörer, er hat gerade gegoogelt mit seinem Handy. Also
niemals.
Denn der alte Mann hört aber nicht auf, weiß gar nicht, ob ein alter Mann ist, ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Einfach nur fragen. Ihr habt meine Karte genommen. Also jetzt wissen wir, der Mann ist sauer, weil sie ihm die Karte vom Tisch. Und da war ich auch schon wieder raus, dachte ich, okay, nur ein Verrückter, alles klar.
Es ist auch ein bisschen schade, weil das in allen 3 Hörspielen spielt der Mann keine größere Rolle. Er ist einfach nur eklig und unheimlich und schüchtert Peter so ein bisschen ein. Er ist halt so ein verschrobener Kerl, der seine Werte irgendwie aufrechterhalten will und dadurch auch so ein, wie sagt man, so unangenehmer Zeitgenosse.
Genau, so ein Querulant, würde ich das nennen. Er beharrt auch wirklich weiterhin. Peter wird es ein bisschen zu doof und will gehen, aber
er geht auch und lässt ihn zurück. Und der sagt ja auch so, wo willst du hin? Und dann flüchtet Peter aus der Toilette und stößt draußen mit einem Messingkleiderstand.
Das ist der beste Witz
Messingkleider.
Ich hab geschrieben, Peter rennt gegen Kleiderständer.
Kleiderständer, genau.
Und taumelt in die Arme von irgendeiner Schlampe, hab ich wirklich geschrieben. Nee, ich war echt sauer an dem Abend, wo ich das gehört habe. Ich hab das wirklich geschrieben. Ich bin aber selber ein bisschen schockiert, weil das wollte ich so eigentlich nicht schreiben.
In die Arme eines attraktiven jungen Mädchens.
Ja, das ist die Abkürzung.
Nachdem er voll mit dem Kopf gegen den Kleiderständer gelaufen ist.
Peter beschwert sich, wie man das Ding mitten im Platz, mitten im Gang platzieren kann.
Mhm.
Und die nette Dame, entschuldigt sich auch und erklärte, dass es ihr Onkel war, weil er der Meinung ist, man müsste diesen Kleiderständer von allen Seiten behängen können.
Genau,
der erste kluge Satz in dieser Folge, muss ich sagen. Da habe ich mich gefreut.
Und sie hat den dann wieder zurückgestellt, aber anscheinend auch nicht an die richtige Stelle, sodass Peter dagegen gerannt ist. Es handelt sich hierbei um die Sprecherin Luise Helm, wie ich schon vorhin gesagt habe, die deutsche Stimme von Scarlett Johansson. Sehr, sehr tolle Sprecherin, die mag ich auch sehr. Ihre Schwester ist übrigens Anne Helm, die früher bei der Piratenpartei war.
Auch sehr schön.
Und auch Synchronsprecherin und Sängerin ist.
Dann stellt sie sich als Hedi vor. Achso, der Onkel ist übrigens der Typ aus der Toilette natürlich, der verrückte Onkel. Und nachdem sich vorgestellt hat, dachte sie, oh Gott, bist du etwa meinem Onkel auf Toilette begegnet? Also sie weiß schon, dass es wahrscheinlich kein sehr angenehmes Zusammentreffen war.
Mhm.
Entschuldigt sich auch nochmal, dass er ein bisschen merkwürdig ist und so weiter. Aber es ist eigentlich sonst nicht weiter interessant. Ich dachte, es wird ein bisschen mehr auf ihn eingegangen und hätte mich gefreut, wenn es jetzt mehr so um diesen Typen geht. Ja, jetzt habe ich mir aufgeschrieben, sie hat eine Peter-Sammlung.
Ja, also ich übernehme mal hier kurz.
Ja, danke.
Wie gesagt, sie stellt sich als Hedi Carlsen vor und als Peter sich vorstellen möchte, nimmt sie das gleich vorweg und sagt, du bist Peter Shaw. Und Peter dann immer so, das weißt du? Und dann stellt sich raus, sie ist nicht nur drei Fragezeichen-Fan, also sie kennt das Detektiv-Trio, sondern sie ist auch Peter Shaw-Fan. Das kommt so ein bisschen im Gespräch raus und Peter ist auch so ein bisschen peinlich berührt, aber er fühlt sich auch geschmeichelt. Und sie fragt ihn dann auch, ob er ihr nicht ein Autogramm geben kann auf die berühmte Visitenkarte der drei Fragezeichen.
Sie sagt, auf deine Visitenkarte.
Das sagt sie?
Ja, gib mir doch ein Autogramm auf deine Visitenkarte. Mhm. Wenn Justus das gehört hätte, wäre die Folge ganz schnell vorbei gewesen.
Denn
hätte er gesagt, hier Schluss mit der Peter-Folge.
Denn hätte Justus Peter eigenhändig in der Cola ertränkt.
Jetzt finde ich wieder ganz eklig, während er das, es gehört zum Hörspiel, ich weiß, aber ich muss es immer wieder erwähnen, während er das Autogramm gibt, Peter so. Ja, es ist leider,
ich weiß, dass du das nicht
kann machst. Man nicht einfach einen kratzenden Stift hören oder irgendwas, ja, das ist ganz widerlich.
Nein, es muss wirklich in deinem Kopf sich bilden als Vorgang.
Mhm.
Und sie sagt ja dann auch, sie ist so total dankbar, danke Peter, danke, das kommt eingerahmt auf meinen Nachttisch. Das wird meinem Freund so nicht gefallen, aber
guck mal, was ich geschrieben habe, was war denn mit mir los?
Du hast schon Schlampe geschrieben, was steht da jetzt? Sie ist ganz feucht vor Freude.
Ich wollte mir wahrscheinlich selber diese Folge ein bisschen versüßen.
Genau, du hast so da gesessen und so gedacht, irgendwie, ist das schrecklich, ich muss mich selber erheitern. Ganz feucht.
Aber im gleichen Atemzug kommt doch raus, dass sie einen Freund hat. Weil sie erzählt, ich rahme mir das ein, stell mir das hin. Aber es würde meinem Freund wahrscheinlich nicht gefallen. Und somit ist die Sache für Peter wahrscheinlich auch gleich wieder erledigt.
Nee, der ist, also die verabschieden sich ja dann so ein bisschen so irgendwie so,
obwohl dann so, auf bald. Ja, aber dann geht doch, nachdem das mit dem Freund gefallen ist, ist die Verabschiedung auch gleich
gut, der nächste Punkt. Aber du tust jetzt gerade so, als weil sie sagt, sie hat einen Freund.
Ja.
Das suggeriert ja, dass jetzt die Reaktion von Peter wäre, die hat einen Freund, alles ist scheiße, ich gehe mich besaufen. So würdest du wahrscheinlich denken, ne?
So würde ich denken und auch reagieren und es auch direkt umsetzen.
Ja. Aber Peter denkt sich, ja okay, aber sie steht auf mich, sie will ein Autogramm von speziell mir haben. Sie hat gesagt, deine Visitenkarte und sie will das auf ihren Nachttisch für ihre Peter-Sammlung stellen. Also da würde ich auch denken, scheiß auf den Freund.
Mhm,
ja, okay. Hier bieten sich Möglichkeiten.
So würdest du denken, vollkommen richtig. Und schon hast du wieder eine Stalker-Klage am Hals.
Stalker ist übrigens ein gutes Stichwort, dazu kommt. Was soll denn das heißen, eine Stalker-Klage am Hals?
Ach, nichts.
Vor allem schon wieder. Olli, setz hier keine Gerüchte in die Welt, ja? Vielleicht gibt's da draußen irgendwelche Höheren, die mich vielleicht sympathisch finden.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Naja.
Auf jeden Fall
kommt jetzt erstmal eine Übergangsmusik.
Genau, die, so ein bisschen, die sehr ungewöhnlich ist, finde ich. Die habe ich so noch nie in keiner drei Fragezeichen Folge gehört. Die ist so ein bisschen Disney-mäßig oder wie von einer alten Märchenkassette von mir.
Okay, ich finde es immer so witzig. Habe ich noch nie in drei Fragezeichen Folge gehört. Olli, wie viele drei Fragezeichen Folgen hast du in deinem Leben gehört?
10.
Okay.
Und wie viel von den 9? Keine.
Nein, ja, stimmt gut. Nicht. Du hast die Zeitreisende gehört.
Ja, ja, na, mittlerweile habe ich ja einige von den neueren gehört, aufgrund dieses Podcasts. Ich freue mich auch, dieser Podcast mich dazu, welches Wort zwingt, diese neuen Podcasts, die neuen Folgen zu hören. Somit befasse ich mich tatsächlich mal wieder damit. Aber bevor wir mit diesem Podcast angefangen, hatte ich die drei Fragezeichen in so guter Erinnerung. Ja,
das ist ja wirklich, mit dem Hexenhandy.
Ja, da habe ich gedacht, na gut, eine schlechte Folge darf in jeder guten Sache mal sein. aber das hat ja hier Ausmaße angenommen. Auf jeden Fall
befinden wir uns jetzt in Peters Auto. Es ist ein Szenenwechsel. Die drei Fragezeichen fahren durch Rocky Beach.
Na, hier möchte ich erstmal ganz kurz auf den Erzähler eingehen. Der Erzähler sagt, nach mehreren Burgern mit Pommes, drei Brownies mit Vanilleeis, fahren die drei Detektive durch Rocky Beach.
Also, guck so, mal, hier war ich auch richtig
gut. Wird warte mal, gemeckert, warte mal,
dass wir uns so viel Notizen machen. Nein, und nicht auf zum Potte kommen. Das habe ich alles wieder weggelassen.
Okay, jetzt habe ich habe aber gute Laune gekriegt, weil mir ist nochmal Gag eingefallen. Ich habe mir gedacht, bis jetzt war die Folge so albern. Warum haben sie nicht erzählt, nach mehreren Burgern mit Pommes, drei Brownies mit Vanilleeis, war Justus endlich satt und sie konnten losfahren.
Aber so ist es doch.
Eigentlich war das
ja
so,
ja. Das kann man sich ja denken. Während sie durch Rocky Beach fahren mit Peters MG, ist er so
Thomas, ich raste aus. Peter natürlich stolz wie Bolle. Ach, Kollegen, was für ein wunderschöner Tag. Der Wind weht uns durchs Haar. Sag mal, sitzen die im Auto oder reiten die auf dem Einhorn durch Rocky Beach? Da bin ich schon wieder ausgerastet. Das war schon wieder so eklig. So. Ich meine, er kann sich ja freuen.
Peter natürlich schwebt auf Wolke 7.
Ja,
aber den hat gerade ein wildfremdes, attraktives Mädchen angesprochen. So wärst du auch, mein Freund.
Ich musste
jetzt. Ja? Wenn jemand zu dir kommen würde, eine wunderhübsche junge Frau, die sagt, du bist doch Olli, ich kenne dich. Ich habe eine Olli-Sammlung.
Dann würde ich zu euch kommen.
Dann würdest du auf deinem irrigierten Penis nach Hause reiten.
Nein. Das ist sehr gut. Sehr gut. Jetzt würde ich gerne das sagen, was Justus zu Peter gesagt hat, als er das mit den verschlossenen Türen gesagt hat. Was hat er gesagt? Merkt ihr das, damit Bob das in sein... Was hat er da gesagt?
Wo sind wir denn jetzt? Wann kommen verschlossene Türen vor?
Bei Super Papagei.
Bei Super Papagei bist du jetzt?
Ja, ganz kurz.
2004 nur. Oder genau, was?
Nein, was sagt denn Justus dazu, Peter?
Als er ach das so, du meinst die allererste Szene, wo
ja, er irgendwie ja, so...
Ein ausgezeichneter Vergleich. Merkt ihr das für Bobs Archiv?
Okay, mit dem irrigierten Penis nach Hause reiten. Ein ausgezeichneter Vergleich. Merkt ihr das, damit wir das für Bob, für Benjamin... Gut, okay. Ich würde sie, glaube ich, entführen, fesseln und würde sie euch dann vorstellen. Und dann fragt ihr wahrscheinlich, Olli, wer ist denn das? Und warum hast du sie gefesselt? Das ist ja eine Olli-Sammlung.
So. Und ich habe gleich eine Stalker-Klage am Hals,
ja? Naja, ich erzähle doch hier bloß ein bisschen.
Ach so, okay. So, jetzt bin ich mal dran.
Gott sei Dank unterbricht den Justus mürrisch.
Justus ist genervt und ich finde, wir hacken so oft auf Justus bzw. auf Oliver Rohrbeck rum. Ich nehme es gleich mal vorweg. Ich finde Justus in diesem Hörspiel sehr angenehm und nicht unsympathisch. Also Justus ist für mich eigentlich noch einer der authentischsten in diesem Hörspiel.
Ja, bis auf den Anfang, wo er wirklich ein bisschen tollpatschig
ist. Ja, aber das ist ja generell. Das ist diese ganze Restaurantszene, da kannst du auch die anderen
ist beiden. Ist ja voll in Ordnung, aber da gefällt er mir halt nicht. Und danach tatsächlich fällt er mir nicht mehr so negativ auf wie die anderen.
Oliver Rohrbeck redet dann auch so zu seiner tieferen Stimme irgendwie so, jetzt hör doch mal auf, irgendwie, nur weil du von dem hübschen Mädel angesprochen wurdest und so. Und Peter so, ja, und die Möwen. Und dann, jetzt hör mal auf mit deinen Möwen. Finde ich eigentlich so dieses Geplänkel oder den drei Fragezeichen, das kann man mögen, da kann man auch sagen, das nervt mich. Ich find's an dieser Stelle okay. Und dann kommt Bob und sagt, Kollegen, leide ich eigentlich unter Verfolgungswahn? Oder werden wir von diesem schwarzen Mustang hinter uns verfolgt? Ja, wie schon gesagt, sie werden von einem Auto verfolgt, was Bob auffällt. Und Peter ist dann sehr kurz entschlossen und sagt, das finden wir sofort raus. Schlägt einen Haken mit seinem Auto. Nein, er macht eine scharfe Linkskurve, beschleunigt und sie fahren vor dem schwarzen Mustang weg.
Total unauffällig übrigens, nachdem sie noch gesagt haben, nicht umdrehen, weil der Mustangfahrer könnte ja merken, dass wir es ihnen bemerkt haben. Mit dieser Aktion, glaube ich, hat der Mustangfahrer das auch gemerkt.
Ich habe eine Frage. Hast du im Hintergrund aufgepasst, denn während sie scharf nach links abbiegen, sagt Justus, Vorsicht, der Eiswagen.
Ja.
Oder Bob, einer von denen. Und man hört im Hintergrund so eine
Eiswagenmusik.
Das ist ein Eiswagen der Firma Meadow Fresh. Kennst du die Folge der Zauberspiegel?
Ja, ist aber schon lange her, als ich das letzte Mal gehört habe. Ich habe die Kassette nicht mehr.
In der Zauberspiegel wird Jeff, der Neffe von der Mrs. Darnley, entführt und ruft später an, um zu sagen, dass es ihm gut geht und was der Entführer will. Und Justus hört am Nebenapparat mit, während die mit ihm spricht. Ist nicht sein Neffe, ist ihr Enkel, Entschuldigung. Sie sagen ja Oma. Und dann ist Justus, da ist wirklich wieder Mastermind Justus Jonas, weil er die ganze Zeit im Hintergrund horcht, was so an Nebengeräuschen ist. Man hört zum Beispiel einen Bahnübergang, man hört einen Zug, man hört dieses Ding, Ding, Ding von der Schranke und man hört einen Eiswagen. Und da sagen sie schon damals, das muss ein Eiswagen der Firma Meadow Fresh sein. Das hat man quasi wieder eingebaut. Und jetzt kleines Hintergrundwissen. Diese Melodie von Mary Had a Little Lamb, die wollten die Autoren in diesem Hörspiel auch wieder haben. Nämlich der Tim Wenderoth, der Henrik Buchner, bei Ivar Leon Menger weiß ich es nicht. Die waren nämlich damals im Studio anwesend und haben so ein bisschen im Hintergrund so geholfen, dem Aufbau von dem Hörspiel, dass das alles relativ nahtlos ineinander passt. Und dann haben sie festgestellt, sie hatten gar nicht mehr diese Tonaufnahme von dem Meadow Fresh Eiswagen. Und die hat dann der Andreas Beumann, also der Mann von Heike Dine Körting, der Regisseurin, der leider auch schon gestorben ist, nochmal extra neu eingespielt.
Ich bin wirklich immer wieder verblüfft über dein Hintergrundwissen, was du hier auspackst. Auch die ganzen Namen. Also das hat sich Thomas, was er gerade erzählt hat, die letzten geführt 15 Minuten, hat er sich nicht aufgeschrieben. Auch die ganzen Namen, das hat er jetzt einfach freiweg erzählt. Da bin ich echt immer wieder überrascht. Also großes Lob von meiner Seite in deine Richtung.
Ich danke dir.
Jetzt Bob ein bisschen verärgert, weil er wahrscheinlich das Kennzeichen eigentlich noch erfassen wollte.
Hm, habe ich auch geschrieben, sie zanken sich.
Sagt, gut gemacht. Und Peter, Dankeschön. Er kann wahrscheinlich mit Sarkasmus in dem Moment nicht so gut umgehen. Auf jeden Fall alle pissig, bla bla, du hast dich wohl verliebt, ist nur, weil du verliebt bist. Und
genau, sie witzeln.
Ja, und Peter natürlich, ach Quatsch, ich bin doch nicht verliebt und bla. Und dann kommt Justus, wollt ihr ein Eis?
Genau, dann sprechen sie nämlich wieder diesen Meadow Fresh Eiswagen an. Ja, wollen wir uns doch nicht ein Eis holen? Und dann, ja, da haben wir es wieder, so Bob so, ob wir ein Eis wollen.
Und da blendet die Szene dann auch aus, weil das der Abschlussgag für diese Szene war,
möchte ich mal versagen. Mit, Hörspielmusik. Wir sind in der nächsten Szene, sie spielt auf dem Schrottplatz. Und hier muss ich sagen, hier verlässt mich jetzt ein bisschen meine Erinnerung, denn der Erzähler sagt uns, dass Peter seinen Scheibenwischer betätigt und dann steigen wir in die Szene ein und Peter flucht.
Über die Marienkäfer?
Ja, danke, dass du es sagst. Ich habe Marienchenkäfer aufgeschrieben.
Na ja, gut.
Und ich werde ganz oft angesprochen. Es heißt Marienkäfer, aber wir haben als Kind immer Marienchenkäfer gesagt und das ist bei mir hängen geblieben.
Voll in Ordnung. Muss ich dafür jetzt nicht rechtfertigen.
Nee, weil ich wirklich ohne Witz schon ganz oft angesprochen wurde, so Marienchenkäfer ist ja süß. Das haben wir als Kind immer gesagt, aber jetzt sind wir erwachsene Menschen.
Oh, das ist gemein. Nicht traurig sein, Thomas. Das
Marienchenkäfer ist voll in Ordnung. Aber hier wusste ich nicht mehr in den anderen beiden Folgen, also hier die Justus und Bob-Folge, ob da die Marienkäferplage eine Rolle spielt. Müsste ich nochmal anhören und ich werde dir, wenn wir mit dieser Folgenbesprechung heute durch sind, eine Frage stellen.
Okay, wenn ich denn noch hier bin. Auf jeden Fall sind sie auf dem Schrottplatz und werden, während Peter sein Auto reinigt, werden sie von einem Typen angesprochen.
Er reinigt sein Auto, er betätigt den Scheibenwischer.
Ja, der Scheibenwischer reinigt sein Auto, nachdem Peter ihn betätigt hat. Also kann man sagen, Peter reinigt sein Auto.
Mhm.
Alles klar, machen wir weiter. Dann werden sie von einem Die werden von einem Typen angesprochen. In dem Fall übrigens Bastian Pastewka, wo ich nach den ersten Worten schon dachte, also es ist ein Stotterer, wo ich dachte, oh Gott, ist dieses Stottern schlecht gestellt. Und dann habe ich auch kurz unterbrochen, hab Thomas gleich gesagt, aha, Bastian Pastewka, also hab ihm per WhatsApp geschrieben, Bastian Pastewka, und das schlechteste.
Stopp, du hast mir eine Audionachricht geschickt.
Ist jetzt so, aber wichtig.
Ist das Bastian Pastewka? Oh mein Gott, was ist denn das? Wie stottert er denn? Ist das gestellt? Ich will nicht mehr, wirklich, ich mach jetzt aus.
So war die Reaktion.
Genau, so war das. Hätte ich diese Szene 2 Sekunden weiter gehört, dann hätte sich das doch aufgeklärt, warum er so schlecht stottert. Das fand ich wieder witzig, weil ich weiß ja nicht, wie oft du da unterbrochen hast, weil dazu kommen wir gleich. Ich habe mir das so aufgeschrieben. Also hier, ein Mann kommt dazu, der sich als Mr. Dawson vorstellt und sich für Justus Novalux Projektor interessiert. Er stottert sehr, der Sprecher ist Bastian Pastewka, wie du schon gesagt hast. Und Justus sagt, ja, dieser Novalux-Projektor, den habe ich jetzt erstanden und er zeigt ihm halt, ich will den für mich haben. Und dann bietet der Mr. Dawson erst $50. Justus sagt irgendwie so, ja, wir wissen ja nicht mal, ob der funktioniert. Dann $100.
Das hat den Preis gleich in die Höhe getrieben. Ja. Kann sein, dass er kaputt ist. Okay, $100.
Das mache ich auch immer so, wenn ich ein Auto verkaufe irgendwie. Ich weiß nicht, ob die Reifen noch funktionieren. $2000
Säcke.
Dann gibt er ihm $100 und dann sagt Justus wieder irgendwie, es ist total nett von Ihnen, aber, und es gipfelt dann bei $200 und du hörst schon im Hintergrund wieder die anderen beiden. Wir haben nur $5 bezahlt. Justus so ganz überlegen.
Mr. Dawson. Das ist so El Bandi-mäßig.
Dad, dürfen wir die hübsche, attraktive Französin bei uns aufnehmen? Naja, Sohn, es ist Weihnachten und nein! Immer noch einer der besten Witze.
Ich war mit meinen Freunden unten im Park, Penner vertreiben. Und dann kommt dieses Mädchen. Sie weiß nicht, wo sie wohnen soll, also habe ich sie eingeladen. Ist das okay?
Nein.
So, und wie gesagt, Justus dann so, Mr. Dawes, ihr Angebot klingt fair. Und hier, schlagen sie ein.
Voll übertrieben, klingt fair. Fair.
Und er verkauft ihm diesen Projektor. Und dann hört man, was du gesagt hast. Jetzt steigen wir da wieder ein.
Nein, vorher sagt er noch was.
Danke, Junge.
Guter Verkäufer, mein Junge.
Genau. Du kannst echt hart handeln.
Und ich glaube, während dieses Satzes habe ich tatsächlich ausgemacht und Thomas diese wütende Nachricht geschickt, wie schlecht Bastian Pastewka das spielt. Und dann komme ich von Toilette wieder, höre weiter und höre Bastian Pastewka sagen, diese Trottel.
Genau. Da musste ich dir erklären, dass das gestellt ist. Dass der Typ... Das wird alles in der Fluch der Sheldon Street Folge erklärt. So, und dann haben wir es wieder. Dann hörst du so Bob.
Mensch, just, das war ja der Hammer, wie du den Preis hochgetrieben hast.
Und da denke ich dann auch so irgendwie, ja, es ist übertrieben.
Die klingen wie grenzdebile Vollidioten, um das hier mal so zu sagen. Ich war auch da wieder... kurz davor auszumachen und sagen, Thomas, ich steige aus diesem Podcast-Projekt aus.
Ich finde viel witziger, dass Bob so sagt, Mensch, just, wie du den Preis hochgeradelt hast. Hat er in meinen Augen nicht. Er sagt einfach immer nur, nee, ich will das für mich haben. Also ich glaube nicht, dass Justus in dem Moment überhaupt in Erwägung zieht, den zu verkaufen. Und ja. Dann so, Mensch, just, du bist ja ein Genie.
Und jetzt denken wir mal an Totenkopf zurück, wo er gesagt hat, wenn dieser Koffer was wert ist, dann teilen wir. So ganz, ja. Aber ganz ruhig und ganz gefasst ist... Ach, an diesen Justus erinnere ich mich so gerne zurück.
Und weil du es gerade sagst, der Mr. Maximilian, dem er dann den Koffer verkauft, dem sagt er auch, ich möchte nicht mehr, als ich bezahlt habe.
Genau, was ist aus Justus jetzt geworden, ja? Da zieht er diesen armen Mann über den Tisch.
Sie wollen das feiern, dieses tolle Geschäft, und sie verabreden sich für den Abend zum, ja, weiß ich nicht, Burger essen, Cola trinken in Jill's Place. Und gehen dann auch so auseinander. Viel Spaß, Jungs. Und dann hört man noch so Bob so, wahrscheinlich so durch die Hände so ein so ein Trichter machen. Und Peter, gib nicht so viele Autogramme.
Auch wieder Hammer-Gag. Jetzt kommt wieder ungewöhnliche Musik, die fast, ja, fast wie Filmmusik ist, nur viel schlechter.
Du meinst so orchestral,
ja, oder wie? Ja, das ist aber auch total unpassend, beziehungsweise nicht unpassend, aber habe ich auch in den drei Folgen, die ich von den drei Fragezeichen kenne, so noch nie gehört.
Und es geht auch weiter. Jetzt erzählt uns, glaube ich, Thomas Fritsch.
Das fröhlich pfeifend fährt Peter die... Nee, Sunset Avenue ist es nicht, habe ich falsch geschrieben.
Sunset Boulevard.
Sunset Boulevard. Nee, irgendwas anderes fährt da lang. Aber dieses fröhlich pfeifend, da musste ich an diese Mickey Maus denken, die am Schiffsrad steht.
Ah, du meinst
schwarz-weiß
Steamboat Willie.
Steamboat Willie, ja. Denken. Und da dachte ich, so fährt Peter gerade durch Rocky Beach.
Ich würde jetzt die Melodie sogar pfeifen, aber dann kommt...
Dann kommt Disney.
Dann kommt Walt Disney persönlich und haut mir auf die Fresse. Ja, Steamboat Willie, wusstest du übrigens, das ist der allererste
Mickey Mouse.
Nein, es ist nicht der allererste Mickey Mouse Cartoon, es ist der dritte produzierte, aber es war der erste mit Ton.
Ach so, echt,
ja? Generell, der erste Zeichentrick-Cartoon mit Ton.
Okay, cool.
Peter kommt zu Hause an, wie du schon sagst, fröhlich pfeifend hier. Und zu Hause entdeckt er in seinem Zimmer einen frisch gebackenen Schokoladenkuchen mit seinem Namen drauf. Seine Eltern sind übrigens nicht zu Hause.
Ja, lass uns ganz kurz nochmal drauf eingehen, wie er nach Hause kommt. Mom, Dad, seid ihr zu Hause? Und dann so vor sich hin so da, 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 da und geht in sein Zimmer. Das fand ich auch so schrecklich. Hört euch diese Szene mal an.
Ich weiß, was du meinst, aber das sind so Momente, wo ich denke, wie wollen sie es denn sonst im Hörspiel darstellen?
Ja.
Wir haben diese Diskussion schon öfter gehabt, wir wiederholen uns da auch. Aber es gibt Momente, wo ich sage, wo es komplett gestellt ist. Und es gibt Momente, wenn ich so sehe, der ist alleine, finde ich das okay.
Na gut, auf jeden Fall findet
er... Du kannst ja gerne deine Meinung haben.
Danke.
Ob sie richtig ist?
Doch mal, danke. Auf jeden Fall schlägt Peter auch sofort zu. Und Gruß an Benny. Peter isst und spricht jetzt in diesem in diesem Moment. Ganz widerlich.
Ja. Lecker. Aber auch geil, was er sagt. Irgendwie, er geht ja davon aus, dass seine Mutter den gemacht hat. Und dann sagt er, so einen leckeren Kuchen hat sie noch nie gebacken.
Ja, also was wir über seine Mutter denkt, wird später hier noch eine Rolle spielen.
Es geht dann jedenfalls weiter, dass uns der Erzähler jetzt schildert, dass Peter nach zwei Stücken Kuchen, die er sofort verschlingt, sich umzieht.
Also da gleich ein schlechtes Gewissen und wird joggen gehen.
Richtig. Er geht wohl viermal die Woche, um sich fit zu halten, um den Misery Lake joggen. Jetzt weiß ich ja, dass dieses Hörspiel als Special natürlich auch viele Anspielungen hat. Und ich habe nochmal geguckt, ob es den Misery Lake in irgendeiner, also ob das eine popkulturelle Anspielung ist. Ich habe jetzt aber nichts gefunden, aber ich habe auch nicht so gegoogelt. Also deswegen an unsere Hörer, ist der Misery Lake irgendwie eine Anspielung auf was? Bitte teilt es uns mit. Jetzt, da finde ich Thomas Fritsch ein bisschen prominenter eingesetzt. Was heißt prominenter irgendwie? Weil du gesagt hast, er ist dir nicht so aufgefallen. Ja. Aber er sagt irgendwie so, Peter liebte die Ruhe, hier war nie jemand und er joggte ganz für sich allein. Niemand. Plötzlich überholt ihn ein Jogger. So, das fand ich so. Mhm. Einerseits kriegt der Erzähler hier so ein bisschen Persönlichkeit durch seine Formulierung, aber schon wieder fast ein bisschen zu viel.
Ja, das ist so, nicht so neutral. Mir tatsächlich nicht aufgefallen. An der Stelle.
Ist auch keine Kritik jetzt.
Auf jeden Fall wird er von einem anderen Jogger begrüßt, der auch Peter heißt. Er stellt sich als Peter Foster vor. Mhm. Sie joggen ein Stück gemeinsam und dabei kommt heraus, dieser Peter fährt auch einen MG.
Jetzt verrückt. Bist du ziemlich schnell. Wer ist denn der Sprecher von diesem Peter?
Ja, also das hätte ich ja jetzt auch direkt nach dieser Sache noch erwähnen können. Und zwar ist der Sprecher, den Namen hast du bestimmt.
Natürlich.
Warte. Rolf E. Schenker.
Nein. Peter Foster ist Gerrit Schmidt Voss.
Komme ich denn auf Rolf? Das ist ja gar nicht Walter, das ist ja William.
Gerrit Schmidt Voss kennen wir.
Als Leonardo DiCaprio.
Genau.
Als Sheldon Cooper aus Big Bang Theory.
Und unter anderem als Jeremy Renner, der ja den Hawkeye in den Avengers-Filmen spielt. Und. Also Gerrit Schmidt Voss ist auch, glaube ich, einer der meistbeschäftigsten Synchronsprecher in diesem Land. Hast du schon mal gesehen, wie der aussieht?
Ja, das ist eigentlich so ein dicker, eigentlich wie Holger Klein, möchte ich was sagen, weil für die Holger Klein kennen, Radiomoderator. Er ist ein kleiner, dicker Mann, würde ich sagen.
Das ist jetzt wieder nicht abfällig gemeint.
Oh, Glatze.
Ja. Aber er ist das habe ich aber schon öfter lustigerweise gelesen, so in Interviews mit Gerrit Schmidt-Voss. Da stehen dann so Sachen wie irgendwie, er ist die deutsche Stimme von Leonardo DiCaprio, wenn man Leonardo DiCaprio kennt. Ist ja mal so ein Teenie-Schwarm gewesen, ist immer noch ein attraktiver Mann. Und man würde nie im Leben darauf kommen, dass die deutsche Stimme so aussieht. Aber ich finde, er wirkt nicht unsympathisch.
Auf gar keinen Fall.
Ich habe letztens ein Interview sogar mit ihm gesehen auf YouTube. Und da war es auch wieder so, wie wenn er normal gesprochen hat, seine normale Stimme im Alltag, habe ich ihn fast nicht erkannt.
Aha.
Fand ich ganz interessant.
Ja, das ist ja, wie gesagt, oft so. Mhm. Zum Beispiel bei deinem Lieblingssynchronsprecher, Tobias Kluckert.
In Anführungszeichen, mein Lieblingssprecher. Ich muss das jetzt mal klarstellen. Passt mal auf, Leute. Tobias Kluckert ist der Sohn von Jürgen Kluckert. Jürgen Kluckert kennt ihr unter anderem als Stimme von Mr. Krabs aus SpongeBob. Oder als Benjamin Blümchen, als Nachfolger von Edgar Ott.
Oder als Ü-Ei aus der Ü-Ei-Werbung.
Auch als Nachfolger von Edgar Ott.
Ja.
Jürgen Kluckert hat auch, kennst du noch die Dinos?
Ja.
Da hat Edgar Ott am Anfang auch den Earl gesprochen und wurde auch von Jürgen Kluckert abgelöst. Jürgen Kluckert, muss ich sagen, ist einer meiner Lieblingssynchronsprecher. Ich mag den sehr. Wen ich nicht mag, ist sein Sohn. Aber was heißt, ich mag ihn nicht, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Mir ist halt nur aufgefallen, Tobias Kluckert ist, glaube ich, einer der meistbeschäftigsten Synchronsprecher der jüngeren Vergangenheit, weil ich höre ihn wirklich bewusst in jedem zweiten Film. Und er hat in meinen Augen immer so ein bisschen die gleiche Stimmfarbe. Und jetzt wird's interessant. Ich habe nämlich, weil ich ja gestern gelesen hatte, dass Bernd Rumpf, der deutsche Sprecher von Liam Neeson, gestorben ist, habe ich mir ein Interview mit ihm gestern noch angehört, wo er über den letzten Film von Liam Neeson, Hard Powder, ein kleines Interview gegeben hat. Der sagt zum Beispiel in dem Interview, dass ganz oft so Synchronsprecher ihre Stimme nicht verstellen, sondern das wirkt dann so wie nach dem Motto, ich spreche den jetzt und
der hat meine Stimme.
Man sieht jetzt zwar das Gesicht von dem Schauspieler, aber dass die sich so hinstellen wie, ja, ich bin ja hier der Star. Dass es so manche Synchronsprecher gibt, die das an den Tag legen. Mhm. Und der Bernd Rumpf hat gesagt, dass er sich für jeden Schauspieler, den er synchronisiert, ein bisschen anders die Stimme performt. Weißt du, okay. Dass er sich so, dass er nicht immer gleich klingt. Und bei Tobias Kluckert habe ich das Gefühl, er klingt wirklich immer gleich. Egal, ob er jetzt Bradley Cooper spricht, ob er Carl Urban spricht und.
Ja. Übrigens auch BoJack Horseman.
Ja.
Und diese Rolle ist wirklich auf ihn zugeschnitten.
Gut, da verstellt er ja mal die Stimme.
Ja.
Da ist er ja mal ein bisschen anders.
Und auch bei VW. in der VW-Werbung, finde ich, hört man ihn auch nicht raus, wenn er sagt, das Auto. Ich finde, es hört man nicht raus. Hört euch das mal auf YouTube an, die VW-Werbung mit dem Slogan das Auto, da spricht das auch. Mhm. Also auch gesprochen von Tobias Gluckert. Und ich finde, da klingt er mal ganz anders.
Und um das jetzt nochmal klarzustellen, der Mann hat mir nichts getan. Ich gönn's ihm ja, wenn er wirklich so viel beschäftigt ist und damit seinen Lebensunterhalt verdient. Nur mir ist er zu omnipräsent. Und dadurch, dass ich gerade gesagt habe, dass er immer gleich klingt, finde ich das irgendwann langweilig.
Finde ich halt nicht. Ja? Ich mag erstens seine Stimmfarbe und würde nicht sagen, dass er halt immer gleich klingt.
Ich weiß nicht, habe ich es hier schon mal erzählt oder bei Rotz und Wasser? Ich hatte ihn ja mal als Kunden, ne?
Ach so? Hm? Wie war's? Was war das? Irgendwas Spannendes? Oder?
Ich musste es wieder ein bisschen anders erzählen. Ich hatte das dann auch in unsere Gruppe, glaube ich, geschrieben. Also in die Gruppe, wo Bamin auch drin ist.
Ja.
Und du. Er war bei uns und hat was abgeholt, was seine Frau bei uns abgegeben hat. Und dann stand er an der Kasse, ich habe ihn kassiert. Und dann gucke ich den so an und denke so, irgendwoher kenne ich den doch. Weil ich habe ja schon mal ein Video mit ihm gesehen, wo er auch so ein bisschen über seine Synchronarbeit erzählt. Mhm. Und dann gibt er mir seine Kundenkarte und ich gucke rauf und lese seinen Namen. Und jetzt muss ich dazu sagen, genau das habe ich auch so in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben. Und da war Bamins Reaktion. Und, wie hast du reagiert? Hast du ihm dann gesagt, dass er ein ist? Ich habe so reagiert. Ich gucke auf seine Karte und er merkt es irgendwann und guckt mich so an. Und dann sage ich so, ja, ich habe nur überlegt, ob sie es sind. Und er guckt mich so an, so, okay. Guckt irgendwie so zur Seite, guckt mich wieder an. Ja, ich bin's.
War es sympathisch von ihm? War er genervt? Oder wie war das okay?
Nee, da war jetzt, also ich fand ihn jetzt nicht, also wir hatten keinen Draht zueinander. Eigentlich fand ich sogar ein bisschen witzig, wie er reagiert hat. Aber es war jetzt nicht irgendwie so, Mensch, Kumpel.
Nee, besser wäre ich, wenn du reagiert hast. Wisst ihr was? Ich höre sie fast in jedem zweiten Film, in jeder zweiten Werbung. Und jetzt verfolgen sie mich auch noch.
Ich habe ihn nicht drauf angesprochen.
Ach so? Also,
ich glaube, es war schon genug, dass ich gesagt habe, ich habe nur überlegt, ob sie es sind. Das ist ja eigentlich schon die Anspielung darauf, dass ich ihn erkannt habe.
Und dann hast du noch so einen Blick zugeworfen wie, ich mag sie trotzdem nicht. Und dann war die Sache, war die Kommunikation beendet.
Ja, so war das. Es war doch. Dann hat er bezahlt und dann ist er gegangen.
Okay.
Und er hat auch sehr leise gesprochen. Also so ein bisschen so, ja, guten Tag, ich wollte was abholen.
Wie alt ist der eigentlich? Mitte 40?
Ich glaube 45, ja, kommt hin.
Gut, gut.
Warte mal, stimmt, gut. 1972 geboren, also schon 47.
Wenigstens einer der Synchronsprecher, der uns noch eine Weile erhalten bleiben wird wahrscheinlich.
Ja, für dich.
Ja, für mich.
Schön für dich.
Finde ich auch, danke, dass du dich für mich freust.
Ja, wie gesagt, er hat mir nichts getan, aber ich höre ihn so oft, dass es mich nervt. Ja. Wo sind wir eigentlich stehen geblieben?
Dass der Peter Foster auch einen MG fährt.
Richtig. Achso, wir waren ja eigentlich bei Gerrit Schmidt-Voss, dem Synchronsprecher.
Den haben wir, glaube ich, auch schon abgehakt.
Ja, den mag ich aber, muss ich sagen.
Finde ich auch gut, keine Frage. Hm? Gibt es eigentlich einen Synchronsprecher, den ich nicht mag? Müsste ich mal überlegen, aber das können wir ja offline, muss ja jetzt hier nicht in dem Podcast. Aber da denke ich nochmal drüber nach.
Während sie zusammen joggen und der Peter Foster so sagt, ja, ich habe auch einen MG und ich jogge jeden Tag um diesen See. Und dann sagt Peter auch so, ich habe dich aber noch nie gesehen, ist ja witzig. Und dann sagt er Peter Shaw zu Peter Foster, es würde ja nur noch fehlen, wenn wir den gleichen Jogginganzug hätten. Dann lachen sie beide so. Und dann sagt der Peter Foster, ha, so wie richtige Freunde. Und ich muss sagen, dieses Gespräch finde ich sehr authentisch. Auch, also ich meine, die joggen ja. Und natürlich werden die nicht im Studio selber gejoggt haben. Aber ich finde, es wirkt gut inszeniert, wie die beiden so joggen und miteinander reden.
Da habe ich mir auch keine Ausdrücke notiert zu dieser Szene. Also ja, scheint mir auch gefallen zu haben.
Hast du nicht geschrieben, dieser behinderte Drecks?
Nein, ich habe geschrieben, sie albern etwas herum. Und dann erzählt Peter, also Peter Shaw, dass er Detektiv ist. Und davon ist der andere Peter, der Peter Foster, auch total angetan, bis begeistert, möchte ich fast sagen. Und dann juckst Peter ein bisschen rum, willst du etwa ein Autogramm haben, was nicht so gut bei ihm ankommt.
Ja, da kippt die Stimmung sehr schnell.
Die Stimmung ein bisschen. Man kriegt auch ganz kurz Angst, denkt man so. Jetzt denkt man, oh, bringt er ihn jetzt um?
Naja,
er
also,
fühlt sich ein bisschen auf den Arm genommen.
Das finde ich aber gut, dass du es sagst. Ich weiß noch, als ich zum allerersten Mal die Folge gehört habe, fand ich diese ganze Situation schon so ein bisschen beklemmend. Die
war ein bisschen bedrohlich.
Weil man nicht weiß, was passiert. Weil man weiß, Peter joggt allein um den See und plötzlich kommt ein Typ an. Er ist da ganz alleine.
Ja.
Und der sagt dann auch so irgendwie, du würdest mir ein Autogramm geben? Und Peter sagt dann noch, nein, das war nur ein Spaß. Und dann bleibt er ja stehen und so, du machst dich über mich lustig.
Und da wird's wirklich, da denkt man wirklich, ups. Und dann sagt er auch wieder so, was? Das ist auch gleich verstört. Genau. Und guckt sich, glaube ich, schon nach Hilfe um, und wenn einer in der Nähe ist.
Dieser Peter Foster, der verlangt dann richtig das Autogramm. Peter ist dann wieder geschmeichelt, aber er nimmt das Ganze halt nicht ernst. Und dann zückt Peter Nummer 2 ein Foto wo ein MG drauf abgebildet ist. Denn er hat ja gesagt, er hat auch einen MG. Und da soll Peter drauf unterschreiben, Peter Shaw.
Genau, was er auch tut. Und dann bietet Peter ihm an, Mensch, wir können doch mal mit unseren MGs zusammen eine Tour machen.
Ja, aber noch ganz wichtig, Peter sagt, es ist doch mein MG auf dem Foto.
Ja, gut.
Ja, und dann sagt das aber hier der Peter Foster, sagt er dann, nee, das ist ein älteres Foto, das ist meins.
Und natürlich,
ich erinnere nur noch an
den Anfang, dass jemand Fotos von Peters MG gemacht hat.
Genau, als dann die Cola umgeschmissen wird.
Ich glaube, das ist für jeden Zwölfjährigen hier verständlich an der Stelle.
Ja, aber man muss es nur mal erwähnen.
Denn auf einmal lehnt Peter Foster diese Tour auch ab und sagt, oh nein, geht nicht, weil mein MG ist in der Werkstatt und... Ja,
aber da wird Peter auch nicht, also Peter Shaw, das ist total nervig, mal Peter Shaw zu sagen, der wird dann auch nicht argwöhnisch, weil er sagt, ja, das hatte ich letztens auch. Also der kennt das wohl, das Problem, dass es öfter mal Probleme mit dem Auto gibt.
Ja, sie reden ja eigentlich auch über das gleiche Auto. Also von daher macht das ja alles Sinn.
Mit mir meckern, das muss jeder Zwölfjährige raffen und das nochmal erklären.
Ja, auf jeden Fall wollen sie es nachholen, aber da war ja noch das Autogramm.
Genau, er sagt dann nochmal, gibst du mir jetzt das Autogramm? Also er fordert es richtig ein. Ich glaube, da sagt auch unser Peter, du bist sehr überzeugend.
Und dann, er hat sogar erst, glaube ich, an einen Gag von seinen Kollegen gedacht, dass die ihm einen hinterher, ich glaube, das wird kurz erwähnt, also das ist hier ein Witz von meinen Kollegen.
Warte ganz kurz, habe ich mir nicht aufgeschrieben, also es ist gelogen.
Also es ist fiktiv, okay. Er soll, jetzt habe ich mich ein bisschen gewundert, weil er schon richtig auf Fan macht und ganz aufgeregt ist. Und dann soll aber Peter aufs Autogramm schreiben, dass es für seinen Bruder William ist.
Man muss aber auch dazu sagen, dass Peter in der ganzen Folge nicht die hellste Leuchte am Kerzenbaum ist.
Keiner von den dreien.
Nee, also wie gesagt, ich finde Justus okay. Bob ist mir in dieser Folge zu sarkastisch.
Justus hält sich ein bisschen zurück, deswegen ist es okay, aber eine Leuchte würde ich ihn auch hier nicht nennen.
Dazu kommen wir später im Fazit. Sie trennen sich, genau.
Und es kommt wieder gute Musik, habe ich mir aufgeschrieben.
Ich habe mir aufgeschrieben noch als kleines Fazit für das Hörspiel zu diesem Zeitpunkt. Bis hierher absurd und spannend.
Unspannend oder und spannend?
Und spannend.
Unspannend. Ich finde es... auch relativ spannend, weil man ja doch, also trotz dieser ganzen negativen Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, ist, bis jetzt will man doch schon wissen, was ist da los? Warum fragen die auf einmal alle, warum wird da ständig nach Autogramm gefragt? Was war dieser Typ am Anfang auf Toilette? Diese Szene, die eigentlich total verpufft, weil sie eigentlich gar nichts mehr mit der Sache zu tun hat.
Leider.
Die bis jetzt spannendste Szene fand ich übrigens auf der Toilette. Schade, dass dieser Typ keine weitere Rolle spielt.
Peter kommt zu Hause an und begegnet seiner Mutter und diese ermahnt ihn, er solle nicht immer seine dreckigen Sachen überall hinschmeißen, weil er zieht sich ja aus, seinen Trainingsanzug, glaube ich, auf die Couch, das Teil, die Hose dahin. Genau, und dann sagt sie halt,
Mensch, typischer Peter, Teenager halt,
Teenager, wollen sie da genau.
unterstreichen, und dann, dass er ein ganz normaler Junge ist.
Und Peter bedankt sich dann für den Kuchen. Da ist witzig, weil die Mutter sagt so ein bisschen spielerisch, so in der Stimme, ich weiß gar nicht, wovon du redest, was hier so eigentlich ein guter Schachzug ist, weil einerseits, um es vorwegzunehmen, die Mutter hat den Kuchen ja nicht gemacht. Aber sie hätte ja gleich sagen können, sag mal, spinnst du? Ich habe dir keinen Kuchen gemacht. Dann würde aber hier schon relativ schnell eine Wendung kommen. Aber dadurch, dass sie das so spielerisch sagt, so, ich weiß gar nicht, was du meinst, könnte man wirklich denken, sie macht so auf Unwissen.
Ist bei mir nicht so angekommen. Also für mich war eigentlich, als der Kuchen da schon stand.
Ja.
Und da war mir schon klar, dass das nicht von seiner Mutter ist.
Ja, aber ich meine jetzt für die Figur Peter ist es hier...
Achso, du meinst, das ist in dem Sinne authentisch oder realistisch, dass er ihr das nicht abkauft?
Richtig, genau. Witzig ist aber auch, dass sie dann zu ihm sagt, Peter, ich habe dir schon so oft gesagt, du sollst nicht in der prallen Sonne joggen, das ist nicht gut fürs Gehirn.
Na, das fand ich auch nicht so toll.
Doch,
das hat mir nicht gefallen.
Ich find's nicht super, aber ich find's einfach lustig gemacht, einfach das so, weil die Mutter denkt ja irgendwie, oh Gott, mein Sohn ist total bekloppt. Der arme Kerl.
Vor allem, er ist Detektiv, ist mir alles egal, aber wenn er mal 2 Minuten in der prallen Sonne joggt, dreht er durch.
Und er sagt dann auch so, Mom, also ich weiß jetzt auch nicht irgendwie, wer von uns beiden hier verwirrter ist. Und dann gibt sie ihm einen Brief, der für ihn bestimmt ist, der aber nicht bei der Post abgegeben wurde, weil nämlich der Poststempel fehlt. Also muss der Absender ihn persönlich im Briefkasten hinterlegt haben.
Und da lobt Peter seine Mutter auch noch für diese Schlussfolgerung. Sagt ihm, Mensch, du solltest hier die Detektivin sein. Der Meinung war ich in dem Moment übrigens auch.
Ja, er sagt irgendwie, Mensch, du gibst ja einen guten Detektiv ab. Und sie sagt, naja, rat mal, woher du es geerbt hast. Da habe ich mir nochmal notiert, ich finde die Szene ganz süß zwischen den beiden. Ich finde sie nicht overacted. Ich weiß, du wirst mir da widersprechen, wie ich dich kenne. für das, was es ist, finde ich es gut gemacht.
Ich habe hier nichts Negatives geschrieben, also war es wohl okay. Ja. Ich habe nur eine Bemerkung noch gemacht, auch wenn natürlich im Zusammenhang, dass der Brief nicht frankiert hat, nicht frankiert war, macht es natürlich Sinn, aber ich fand ein bisschen lustig, wie Peter sagt, wo hast du den Brief denn her? Und dann lag im Briefkasten. Im Briefkasten? Und ich auch dachte, ja, der Brief lag im Briefkasten, wie verrückt. Aber natürlich in dem Zusammenhang natürlich sinnvoll, aber trotzdem bemerkenswert.
Ja, Peter geht auf sein Zimmer. Der Umschlag und der Brief selber sind in Schreibmaschinenschrift getippt. Auf dem Brief steht, der Kuchen ist nicht vergiftet, der Kuchen ist ein Geschenk.
Im Moment habe ich gedacht, Mensch, hat Peter aber nochmal Glück gehabt. Yes.
Das ist wirklich dumm. Da habe ich, glaube ich, auch beim ersten Mal gedacht, okay. Auf der anderen Seite unterstützt es wieder diese Bedrohlichkeit, die so die ganze Zeit über dieser Folge schwebt, finde ich.
Ja, vor allem dieses, wie soll ich sagen, das hat wirklich was Geheimnisvolles die ganze Zeit mit dem Kuchen und das auch nicht so schnell. Diese Szenen haben auch wenig Geschwindigkeit, muss ich sagen. Und das finde ich wirklich gut gemacht. Also es ist gut erzählt und vom Spannungsaufbau bis jetzt auch wirklich gut gemacht. Er denkt immer noch an den Scherz seiner Mutter. Vergiftet ist übrigens mit F geschrieben statt mit V. Da würde ich zum Beispiel nicht mehr an meine Mutter denken, weil meine Mutter kann schreiben. Also jetzt mal zum Thema, wie er über seine Mutter denkt. Das zieht sich auch noch durch diese ganze Folge.
Ich muss es noch, deswegen sage ich es jetzt nochmal, Peter ist in dieser Folge nicht der Hellste.
Und er hält seine Mutter auch nicht für die Hellste.
Das ist wirklich schlecht. Was heißt schlecht? Weil er ihm dieser Schreibfehler auffällt, geht er dann an seine Zimmertür und ruft in dem Flur durchs Haus, Mom, vergiftet schreibt man immer noch mit V und nicht mit F. Und dann schließt er wieder die Tür und dann kommt Musik als Übergang. Und da finde ich so witzig, mein Kopfkino, wie die Mutter so in der Küche steht, gerade so die Teller abspielt und denkt so, was war das denn?
Ja, das. Und ich hatte, aber witzig, dass wir beide Kopfkino hatten zu der Szene. Ich hatte Kopfkino. Sie sitzt gerade bei einer Tasse Tee mit zwei Freundinnen im Wohnzimmer. Er brüllt durchs Haus. Mom, vergiftet schreibt man übrigens mit V, nicht mit F. Die Tür geht wieder zu. Ah, mein Sohn hat zurzeit Probleme.
So, die nächste Szene. Peter macht sich auf den Weg zum Schrottplatz. Wir erinnern uns, die waren ja jetzt verabredet, um diesen großen Verkauf des Novalux-Projektors zu feiern.
Im Auto hört man wieder diese Radiostimme von Kiefer Sutherland und Brad Pitt.
Yes.
Der labert irgendwas über ein Filmfestival, fand ich aber, glaube ich, das ist nicht wichtig. Ich habe mir zwar was aufgeschrieben, irgendwas mit einer goldenen Henne? Was
war das? Es ist für diese Folge nicht wichtig, ist für einer der anderen beiden wichtig. Aber hier verlässt mich wieder mein Erinnerungsvermögen. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das eine Rolle spielt.
Ich habe wieder ein bisschen zynisch geschrieben, sie wollten ja in der Stadt feiern gehen, in einer Bar mit einem Glas Cola.
Besser, aber dazu komme ich gleich. Sie fahren zusammen in die Innenstadt von Rocky Beach und gehen in die Bar Buster's Corner, habe ich mir aufgeschrieben.
Ich mir nicht.
Und sie wollen den Verkauf des Projektors feiern, werden aber ständig durch Peters Handy gestört. Das kann man jetzt mal ein bisschen abkürzen. Die sitzen da und die wollen dann dauernd anstoßen und in dem Moment klingelt aber immer Peters Handy und dann sind die auch wieder so auf den Nova, was ist denn das? So wie die sich aufregen, dass das Handy klingelt.
Ja, aber auch schon wieder dieses, das ist wieder so inszeniert, dieses so, jetzt stoßen wir an, so wie auf Kommando, so wir machen das jetzt ganz langsam und zusammen, damit es mit dem Handy auch zusammenpasst und alles. Die Szene fand ich wenig authentisch, muss
inszeniert,
ich sagen.
Inszeniert trifft es ganz gut. Ja. Und erst beim dritten Mal hat Peter jemand an der Strippe, davor versteht er nie ein Wort oder es ist keiner dran. Und wir hören aber nicht den Anrufer, so wie sonst. Normalerweise geht ja immer einer der drei Detektive ans Telefon und man kann den Anrufer hören.
Man kann nur Peter hören, wie er sich offensichtlich mit dem Anrufer verabredet.
Genau, er sagt, ach, du bist es, ne? Ja, ich freue mich. Ja, klar. Wie, morgen frühstücken? Klar, ich habe Zeit, ich bin dabei.
Und alle denken, das ist doch bestimmt diese Hedi. Denkt auch der Hörer im Moment.
Genau, er lässt nämlich Justus und Bob im Unklaren, wer da dran war. Und die fragen ihn auch, war das die Hedi? Und dann sagt er, das geht euch nichts an. Das ist privat.
Und dann kommt auf einmal Cassie Bates und bedient die beiden.
Sehr gut, Olli, sehr gut. Die Bardame, die Bedienung, die jetzt kommt, heißt Annie Wilkes. Annie Wilkes ist auch der gleiche Name wie in Stephen Kings Roman und auch in dem gleichnamigen Film Misery. Mhm. Gespielt von Kathy Bates. Denn die Sprecherin, die hier auftritt in diesem Hörspiel, ist Regina Lehmitz. Und Regina Lehmitz ist auch die deutsche Synchronstimme von Kathy Bates. Und das ist einer dieser popkulturellen Referenzen, die hier angewendet wird.
Fand ich, hat mir sehr gut gefallen an der Schlappe. Mich sehr gefreut über diese Szene. Übrigens den 90er-Kindern ist diese Stimme vielleicht eher bekannt als Roseanne aus der gleichnamigen Sitcom aus den 90ern.
Oder Whoopi Goldberg.
Whoopi Goldberg, ja.
Standardstimme gewesen. Und so.
Die hatte ich übrigens auch mal als Kundin.
Hubi Goldberg?
Nein, Regina Lehmitz.
Nein, Bunny. Und
die ist ja jetzt auch schon über 70.
Ja. Die habe ich aber auch mal live getroffen bei einem Fritz-Hörspiel, Live-Hörspiel, wo ich da mal war, wo auch Oliver Pocher dabei war. Da war sie auch dabei.
War das nicht für Point Widmark?
Das war für Point Widmark,
ja. Also du warst mal bei einem Point
Widmark Live-Hörspiel. Ich war mal bei einem Point Widmark Live-Hörspiel. Da wurde für Rente Pocher, wurde da auch aufgezeichnet.
Oh Gott, so eine Scheiße.
Und ja, das war
ich hasse auch Oliver, schon. Ich hasse Oliver Pocher wirklich.
Ich mag den nicht. Ich kann nichts. Er macht sein Ding und ich finde ihn irgendwie authentisch. Also man kann ihn, ich kann verstehen, wenn man ihn nicht mag. Ich kann ihn aber für das, was er macht, irgendwie kann ich ihn nicht für das, was er macht, kann ich ihn irgendwie nicht verurteilen.
Weißt du, wo ich ihn mochte?
Wo denn?
Als bei Schmidt und Pocher Harald Schmidt ihn schlecht gemacht hat. Ja, du bist ja ganz armes Würstchen hier. Ein Gast, der nicht Deutsch sprechen kann, verarschen und so und jetzt hier auf dicke Hose machen.
Aber das ist ja völlig uncharmant für so eine kleine, miese Type, die, wenn sie Fotzensekret überreicht kriegt, erstmal so klein ist mit Hut und dann im ausländischen Gast so reinsimmelt, der kein Deutsch versteht. Hey, ist uncool. Oliver Pocher, nächstes Mal hat er es begriffen. Bis nächste Woche. Tschüss.
So wie ich in jeder Radiosendung von uns früher. Ich glaube, deswegen sind wir Brüder im Geiste.
Regina Lehmitz, die war bei mir Kundin und die war ein bisschen verwirrt, weil sie, sie hat den Knopf vom Fahrstuhl nicht gefunden. Sie hat mich gefragt, irgendwie, ja, fährt der runter? Ich so, ja, der fährt runter. Und dann war sie so ein bisschen, ah, ich bin total durcheinander
heute. Auch
und
nicht so. Die hellste.
Aber sie war total sympathisch und süß.
So ein süßes Öhmchen.
Ja, aber sie hat auch gesagt, irgendwie, sie hat schon einen harten Tag hinter sich.
Übrigens bestellen Sie bei der Bedienung, hier habe ich ein kleines Smiley hintergemacht, weil mich das gefreut hat, 3 Kakao Spezial, weil ich dachte, na endlich kommt ein bisschen Alkohol ins Spiel. Aber mit Kakao waren wo ist Kakao
das, und Eis gemeint. Das finde ich wieder ein bisschen albern. Ich weiß, es ist eine Kinderserie und die 3 Detektive sind ja sowas von brav und die würden niemals über die Stränge schlagen. Aber 3 Kakao Spezial.
Wie süß, oder?
Wir sind doch nicht 4, oder?
Aber nun darf man nicht vergessen, die sind ja in Amerika, die sind ja 15, 16, die 3 Detektive. Und da darf man ja erst ab 21 Alkohol trinken.
Aber ich fände es witzig, wenn die so sagen würde, hier die Kathy Bates, die so, kommt mal mit und dann so richtig so harten Alkohol aussteckt.
Weil ihr es seid.
Genau.
Und da kommen wir nämlich auch gleich drauf, dass sie auch sehr angetan ist von diesem prominenten Besuch.
Denn sie notiert die Bestellung und dann sagt sie, das geht aufs Haus. Und dann wollen die Jungs wissen, warum denn das? Und dann lobt sie die 3 Fahrzeichen in den höchsten Tönen und sagt, na, ihr seid doch eine Institution, ihr seid doch Rocky Beachs ganzer Stolz.
Und laut ihrer Aussage sogar kompetenter als die örtliche Polizei.
Ja. Hier merkt man, es ist ein Special.
Ja.
Denn du wirst ja bestimmt zu diesem Zeitpunkt schon gemerkt haben, dass sich dieses Hörspiel nicht wirklich selber ernst nimmt.
Also ich habe von Anfang an irgendwie schon gemerkt, dass es ein Special ist, weil mir kam das auch alles sehr speziell vor. Jetzt wundern sich nämlich auch langsam alle 3, wo diese Berühmtheit oder dieser Fame auf einmal herkommt. Ja, dann sie ist natürlich auch ein großer Fan.
Richtig. Und dann geht sie weg und dann sagt Bob auch noch so, das habe ich nie so gesehen. Wir sind ja wirklich sowas wie Helden. Peter, der sagt dann auch, dass er das toll findet. Also der genießt diese Popularität richtig. Siehst du, habe ich mir sogar extra mal aufgeschrieben. Kakao-Spezial.
Ich auch. Wie gesagt, ich habe noch einen Smiley wie in dem Alkoholsatz. Sie tischt auch ganz schön auf, habe ich noch geschrieben. Sie sagt ja noch, stolz, dass sich so eine Berühmtheit in unserer Stadt leben. Sonst könnten die Leute hier nachts nicht ruhig schlafen.
Ja, das ist schon sehr dick aufgetragen. Das kann man mögen, aber immer mit dem im Hinterkopf den Aspekt haben, es ist ein Special. Weil in einer normalen Folge würde die wahrscheinlich sagen, wer seid ihr denn? Nee, ist so, in 9 Folgen sind Erwachsene ganz oft ruppig und unfreundlich zu denen.
Ja. Oder wie in die gefährliche Erbschaft. Können Sie dem mal Cola übers Hemd? Na klar, ich habe den Job hier sowieso satt.
Das war beim verschwundenen Filmstar.
Nein, das war bei gefährliche Erbschaft.
Nein,
Entschuldigung, du hast recht. Verdammt, du hast recht.
Verschwundene Filmstar ist übrigens eine meiner Lieblingsfolgen.
Und auch, und gefährliche Erbschaft ist eine meiner Lieblingsfolgen.
Deswegen machen wir sie auch nicht. Nee, die mache ich mit Bamin.
Übrigens hört man im Hintergrund Country-Musik in dieser Bar. Habe ich mir noch notiert.
Ja. Wie findest du generell die Geräuschkulisse? Authentisch?
Okay. Ich habe es ja wieder über Kopfhörer gehört und muss sagen, das war eigentlich alles okay. Nicht negativ, nicht übertrieben.
Peter parkt vor seinem Elternhaus. Also, der Abend ist jetzt vorbei. Sie haben richtig ihn drauf gemacht mit Kakao-Spezial.
Mit Cola und dann Kakao-Spezial.
Und so richtig fetten Nacho-Teller oder so, ich habe keine Ahnung.
Cola und Kakao-Spezial, das lobe ich mir.
Und er findet wieder einen mit Schreibmaschine getippten Brief, dieses Mal unter seinem Scheibenwischer. Darin steht, ich bin immer bei dir und du bist immer bei mir. Und das hält er wieder für eine Botschaft seiner Mutter. Und er sagt auch,
und findet das sogar ein bisschen süß von ihr.
Oh, süß, sie ist so anhänglich. Ich muss ihr auch mal einen Brief schreiben.
Ja, habe ich auch geschrieben. Er möchte ja auch einen Brief schreiben.
Also er ist wirklich sehr, sehr arglos. Aber
komisch, wenn man seine Mutter kennt. Also ich wüsste meine Mutter, also wenn ich so einen Brief finden würde, wüsste ich, der wäre nicht von meiner Mutter. Also jetzt ohne auf die Beziehung zu meiner Mutter näher einzugehen. Aber man kennt doch seine Eltern. Und wenn es, weiß ich nicht.
Aber weißt du, ob die nicht ein liebesvolles Verhältnis haben?
Ja, nee, ich kann mir das sowas nicht vorstellen.
Ja, so. Und jetzt geht auch jetzt Schlag auf Schlag weiter. Am nächsten Tag in Jills Place.
Genau, da ist nämlich Peter bei seiner Verabredung. Wir haben schon so viel erzählt, dass es sein kann, dass da schon wieder in Vergessenheit geraten ist, dass Peter sich ja in der Bar am Telefon verabredet hat. Und da ist er jetzt.
Richtig. Und er wartet auf seine Verabredung. Draußen stürmt es sehr.
Moment, ich muss noch erwähnen, bei einer Tasse English Breakfast Tea mit Milch.
Das habe ich mir wieder nicht
aufgeschrieben. Also die Drinks hier in dieser Folge sind wirklich ganz, ganz großes Kino.
Ja, also man hat wirklich Bock, sich das alles aufzuschreiben und selber mal zu genießen.
Ja.
Was ist übrigens in diesem Kakao-Spezial drin? Bestimmt so eine Ladung Zimt oder so.
Eine Eiskugel hatte ich mir aufgeschrieben. Irgendwas mit Eis. Ich glaube, ein Kakao mit Eis, mit einer Kugel Eis drin. Mehr war das nicht. Übrigens, wo wir gerade bei der Geräuschkulisse sind, ich finde dieses Gewitter im Hintergrund sehr schön. Hat mir gefallen. Das ist ein schönes Grummeln, nicht übertrieben. Nicht so ein Horrorfilm-Gewittergeräusch, sondern einfach nur ein Grummeln, wo man merkt, es dunkelt. Also man merkt, man hört die Wolken richtig, wie düster das draußen ist. Und das hat mich schön mitgenommen. Also das hat mir gefallen.
Gebe ich dir recht. Das merkt man auch nach dieser Szene, wechselt sie an die Zentrale und da hört man ja immer noch das Gewitter. Mhm. Und das ist mir auch positiv aufgefallen. Also geräuschkulissenmäßig kann man sich in dieser Folge nicht beschweren. Ich finde die Produktion hier sehr gut aufgefahren.
Peter Foster kommt rein und trägt ein Poloshirt. Natürlich das gleiche Poloshirt, was Peter auch hat. Ich weiß gar nicht, trägt das in der Szene auch?
Nee, er sagt, er hat so ein ähnliches. Ach so, okay. Aber ich glaube, er hat es nicht an.
Peter erzählt ihm von Hedi und dass er seine Kollegen in dem Glauben gelassen habe, dass er sich mit Hedi heute trifft und nicht mit ihm.
Genau.
Das kommt bei dem Herrn Peter Foster auch nicht so gut an.
Jetzt kippt schon wieder die Stimmung. Kippt
nämlich wieder die Stimmung, ganz gefährlich.
Also, ich möchte noch gerne sagen, der kommt da rein und bibbert. So, oh, ist kalt und schön, dass du da bist. Und der ist ja wirklich so, ah, schön, dass wir uns hier treffen, ne? Und dann sagt er, wie du schon gesagt hast, Peter irgendwie so, ja, ich habe vor meinen Freunden so getan, als hätte ich mich mit einem Mädchen verabredet, mit der Hedi, oh, die ist so süß. Und dann sagt er auch der Peter Foster so, Hedi? Und dann sagt er auch, du hast mich also verleugnet. Hier kipp's wieder. Hier wird's wieder bedrohlich.
Ja,
so,
ja.
So, dass man denkt so, was stimmt mit dem nicht? Ne?
Er fühlt sich veralbert und nicht ernst genommen.
Ja.
Er bekommt einen Anfall, möchte ich mal fast
sagen. Ja, das geht mir jetzt aber, da muss ich sagen, das geht mir zu schnell, weil er dann wirklich sagt, Peter, ich dachte, wir sind Freunde. Und Peter Shaw sagte dann auch, hey, wir haben uns doch gestern erst kennengelernt, ihm geht das zu schnell. Und dann, ich glaube, mir wird schlecht, sagt hier der Foster. Und verlässt den Laden. Und als guter Mitbürger verhält sich Peter richtig.
Er frühstückt erstmal ganz in Ruhe zu Ende. Das habe ich mir extra notiert. Peter frühstückt in Ruhe zu Ende.
Oh, siehst du, du hast ja vorhin Schlampe geschrieben in deinen Notizen.
Ja.
Ich habe geschrieben, Foster verlässt bestürzt den Laden. Peter bleibt sitzen und frisst Frühstück.
Das ist auch schön.
Nach 30 Minuten, das hast du doch bestimmt auch aufgeschrieben, mit was er sein köstliches Frühstück abschließt, oder?
Oh, nee, tatsächlich nicht.
Irgendein Toast, irgendein besonderer Toast.
Das habe ich mir nicht notiert.
Das habe ich mich auf dich verlassen, nachdem du hier alles aufschreibst.
Ich bin für die Getränke verantwortlich, nicht für das Essen.
Also irgendwie, er rundet das Frühstück mit so einem ganz besonderen Toast ab, wischt sich den Mund ab und will gerade bezahlen.
Ich würde sagen, das recherchieren wir noch, bevor du das veröffentlicht hast. Und das nehmen wir als Motto für die Sendung, also für diesen Podcast. Du hast doch gesagt, kannst du mal so einen Untertitel mit einschreiben.
Ja, aber der Untertitel steht doch schon fest. Aus dem erigierten Penis nach Hause geritten.
Ich wäre für die Sache mit Toast, mit dem Toast.
Ja. Und dann klingelt aber Peters Telefon und Bob ist dran. Und Bob ist sehr schlecht gelaunt.
Und meint, wir sind hier am Hafen und wir warten auf dich. Wo bleibst du denn?
Genau.
Angeblich hätte er Tante Mathilda mitgeteilt, dass er seinen beiden Kollegen was ganz Wichtiges sagen müsse. Vor einer halben Stunde. Und wir uns unbedingt am Hafen treffen müssen. Und da das Wetter auch nicht so toll ist, glaube ich, sind beide sehr ungemütlich am Telefon. Ich finde hier sehr gut, wie Justus eingreift und sagt, weil das ist sehr realistisch. Ich glaube, das machen andere auch. Gib mir mal das Telefon.
Das finde ich auch gut. Und ich finde Bob hier ein bisschen überzogen, denn, weil der so im Hintergrund noch so, ja hier, was soll denn das? Irgendwie, Bob ist mir zu aggressiv, aber zu übertrieben. Ich weiß, Benjamin liebt den aggressiven Bob.
Hier ist er ein bisschen zu motiviert, möchte ich mal sagen an
der Stelle. Ja, genau. Er ist irgendwie so, er sagt ein paar Sätze einfach zu viel.
Also auf jeden Fall alle verärgert, die stehen da und warten. Peter weiß natürlich von nichts und sie wollen sich in der Zentrale treffen, um das zu klären.
Genau. Und jetzt kommt wieder Übergangsmusik und das ist Musik, die ich sehr mag. die ich leider wieder nicht einspielen kann, aber die mag ich sehr, die wird leider in jetzt neueren aktuellen Folgen nicht mehr eingesetzt. In der Zentrale angekommen, fragen Justus und Bob Peter nochmal, ob er Tante Mathilda angerufen hat. Ja, jetzt kommt irgendwie raus, weil das finde ich auch witzig. Justus sagt vorher am Telefon, das hat so keinen Sinn, wir müssen uns in der Zentrale treffen. Und im Prinzip besprechen sie jetzt nochmal genau das gleiche wie eben am Telefon. Ja, in zwei Sätzen. Und dann sagen sie, okay, es gab wohl irgendeinen mysteriösen Anrufer. Wir müssen mal Tante Mathilda befragen. In diesem Moment hören wir Tante Mathilda draußen um Hilfe schreien.
Ich habe wimmern geschrieben.
Oder wimmern, genau.
Sie hören Tante Mathilda wimmern und eilen sofort zur Hilfe. Sie wollte den drei Detektiven Kuchen bringen und ist dabei gestürzt. Ich dachte erst, wär's Wunder, was ihr da draußen passiert. Naja, war ich auch wieder, dachte ich auch wieder, okay.
Und hier habe ich mich gefragt, ich will jetzt hier nicht wieder komplett alles auseinandernehmen, aber Tante Mathilda ist ja normalerweise immer schon so ein bisschen herrisch und wenn die Jungs gute Arbeit auf dem Schrottplatz leisten, gibt's ja immer den Kirschkuchen als Belohnung. Hier wirkt es irgendwie so, als hätte sie Langeweile und sagt, ach, ich mach mal einen Kirschkuchen und dann geht sie auch einfach so durchs Sauwetter zur Zentrale rüber. So, du, 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 du. Und dann fällt sie halt auf die Fresse, weil es so nass ist. Und sie rutscht ja auf einen nassen Stein aus. Mhm. Aber hier habe ich so gedacht, irgendwie, da ist sie mir schon fast zu fürsorglich. In dem Moment. Ja, du guckst mich jetzt wieder so komisch an, weil du mir...
Tut mir leid.
und das ist, jetzt komme ich so ins Stocken, weil du nicht, glaube ich, weißt, was ich meine.
Nee.
Ich fand dieses Bemuttern hier zu dem Plot entgegenwirkend.
Ist mir in dieser Folge schon fast wieder egal gewesen.
Ja, weil ist auch recht, aber irgendwie so, irgendwie, dass du so, sie denkst so, Mensch, draußen regnet, ich hab Langeweile, ich back mal einen Kuchen.
Ja. Auf jeden Fall klärt sich hier auch auf, wie das zu diesem Missverständnis oder zu diesem, dieser Verwechslung kommen konnte, weil es hat ja ein mysteriöser Peter angerufen und man, die drei Detektive erwähnen ja auch, Mensch, sie hätte doch Peters Stimme erkennen müssen, oder wenn, beziehungsweise wenn es sie nicht ist, erkennen müssen, dass es nicht Peter ist, aber sie war dabei am Staubsaugen während des Telefonats und daher hat sie die Stimme natürlich nicht so ganz wahrgenommen.
Hier sei noch erwähnt, hier gibt es, glaube ich, wieder eine Referenz auf die anderen Dreitag-Folgen. Sie echauffiert sich nämlich über die Baustelle vor dem Schrottplatz, die irgendwie jeden Tag versetzt wird und die ist so laut und die vergrault halt die Kunden. Und hier kommt jetzt wieder so ein selbstreferenzieller Witz, denn Justus sagt dann, naja, unsere Kreissäge ist aber auch ganz schön laut.
Ja, das ist wieder der Witz auf die immer gleiche Tonspur auf dem Schrottplatz.
Genau. Die immer gleiche Geräuschkulisse.
Die sie hier einfach mal huldigen wollten, ja, glaube ich.
Richtig. Kann man auch wieder finden, wie man möchte.
Ach, das fand ich ganz nett. Das hat ist mir wieder positiv aufgefallen, wo ich dachte, ja, ist doch niedlich.
Sie entschuldigt sich jedenfalls bei Peter. Sie hätte ihn ja nicht gut am Telefon verstanden, wegen dem Staubsaugen, woraufhin Justus gleich sagt, ah, interessant. Ah, und damit hat sich nämlich jetzt schon die Frage für die drei Detektive erledigt, wie es zu diesem Missverständnis mit dem Treffen kommen konnte.
Und jetzt vermuten die drei Detektive, dass sie weggelockt werden sollten.
Vom Schrottplatz. Das geht mir ein bisschen schnell.
Das geht mir auch schnell, weil da wäre ich jetzt nicht sofort, ich bin ja kein Detektiv, aber da wäre ich jetzt nicht sofort drauf gekommen,
ja,
dass es um, und weil sie sagen, oh Gott, wir sollten schon weggelockt werden. Warum? Bestimmt, weil sie uns bestehlen wollten, dann stürmen sie auch gleich in die Zentrale und durchsuchen sie von oben bis unten.
Genau. Und sie finden aber nichts. Also sie gucken im Aktenschrank, fehlt irgendeine wichtige Akte oder so. Und dann fassen sie, glaube ich, nochmal zusammen. Und dann ist es kurz still in der Zentrale, man hört draußen nur das schon erwähnte Donnergrollen und dann irgendwann hört man so Justus so, Scheiße, hört ihr das nicht? Und dann sagt Bob auch irgendwie, na, ich höre nichts. Na eben, der Papagei ist weg.
Der ist, kein Papagei ist.
Ja, das
ist ja hier auch 100 Mal erwähnt ist.
Ist auch wieder eine Selbstreflexion beziehungsweise einfach eine Referenz, weil wir ja schon im Superpapagei in der allerersten Folge lernen, Blackie ist ein Mynah, also kein Papagei. Und Mynahs können ja sogar sprechen, besser sprechen als Papageien.
Hier hätte ich mir übrigens die Senora wieder gewünscht, die jetzt in die Zentrale kommen wird und sagen, hier, ich wollte euch den Papagei klauen, aber es ist ja nur ein Star, ein billiger Star.
Das wäre witzig, wenn Peter gesagt hätte, aber ist doch gar kein Papagei, Tür geht auf, ein Star, ein billiger Star.
Wieder Tür zu.
Nein, das auch nicht.
Das hätte ich gut gefunden,
ja. Da gebe ich dir recht.
Ich meine, und diese Folge ist bis jetzt so recht albern aufgebaut, dass es sogar reingepasst hätte.
Hier muss ich sagen, beim allerersten Mal hören, das, was jetzt alles kommt, fand ich auch wieder sehr bedrohlich. Jetzt beim erneuten Hören ist mir das schon wieder fast zu lang, wie die jetzt die ganze Zeit sich austauschen. Ja, von Ermitteln kann man nicht sprechen. Sie stellen ja eigentlich nur Schlussfolgerungen. Sie finden in Blackies leerem Papageienkäfig erneut einen Brief der wieder mit dieser ominösen Schreibmaschine getippt wurde.
Und da steht, an die zwei Detektive.
Detektive mit F.
Detektive mit F. Achtet auf die Zeichen, bevor sie verstummen.
Ja, hier kommt jetzt wieder eine Anspielung auf einer der anderen Dreitag-Folgen, denn sie unterhalten sich über rätselhafte Graffitis, die sie überall in der Stadt gesehen haben, unter anderem vor diesem Fernsehladen, in dem sie ganz am Anfang davor standen, als sie von einem schwarzen Mustang verfolgt wurden. Da sagen sie auch schon irgendwie, nee, der Erzähler sagt, sie stehen vor dem Fernsehbuschladen, keine Ahnung. Und hier wird jetzt gesagt, Mensch, da waren irgendwelche rätselhaften Graffiti. Das ist eine Anspielung auf die Bob-Folge.
Okay, wie gesagt, damit sind alles Informationen, mit denen ich ja noch nichts anfangen konnte in der Folge.
Wahrscheinlich hast du hier schon das auch gar nicht mehr notiert, weil du gesagt hast, so, interessiert mich nicht.
Genau das habe ich gesagt. Ja.
Bob stellt fest, dass alle Vs mit F geschrieben wurden in dieser Botschaft. Im Brief werden Justus und Bob aufgefordert, sich bis 14 Uhr von Peter zu trennen. Ansonsten muss Blackie sterben.
Und in dem Moment ist witzig, also ich meine, er droht gerade mit dem Tod des Papageis. Er schreibt nämlich, ansonsten der Papagei stirbt. Mhm. Und dann Peter, aber das ist doch gar kein Papagei.
Ja.
Also, die lesen gerade vor, dass Blackie entführt wurde und in Lebensgefahr ist und Peter in dem Moment, aber es ist doch gar kein Papagei. Auch wieder ein sehr wichtiges Pointing an der Stelle. Da habe ich mich zum Beispiel gefragt, ich meine, der Papagei ist entführt worden und die Forderung ist klar. Warum geben sie nicht einfach irgendeine Meldung ab, ja, wir trennen uns von Peter, bla bla, damit ihr das mitbekommt, wenn der Papagei wieder da ist, ja, dann ist Peter halt auch wieder da. Was soll dieser Quatsch? Das würde ich doch, das kann man doch ganz einfach inszenieren.
Das wäre aber für ein Drei-Fahrzeichen-Fall schon wieder fast zu einfach. Und im Prinzip, diese Falschmeldung, wie du sogar sagst, machen sie ja auch später.
Ja, aber warum ist denn das nicht gleich eingefallen? Das ist das Naheliegendste.
Weil das nicht
tut mir leid, Peter, wir müssen dich jetzt töten.
Weil das nicht in der Natur der drei Fragezeichen liegt, einfach jetzt so eine Aufforderung einfach nachzugehen. Die wollen, ich meine, erstmal ist Blackie weg, ihr Maskottchen. Hier wird natürlich eine Situation aufgebaut. Scheiße, hier war jemand in der Zentrale, wir wurden weggelockt. Man will wissen, wer ist das Schwein und so weiter. Justus will jetzt natürlich wissen, irgendwas muss ja passiert sein, warum hier diese seltsamen Dinge geschehen. Und das, so geht's ja jetzt auch weiter. Ich muss jetzt mal kurz selber meine Notizen gucken.
In der Zeit sage ich, dass Bob, der Journalist und Medienexperte, erkennt, dass die Schreibmaschine eine Maschine der Typ Mambo Number 5. Der Typ Underwood Number 5 ist.
Guck mal, was ich mir notiert habe. Underwood Number 5. In Klammern Mambo Number 5.
Ich geschrieben habe, eine Mambo Number 5. Ich glaube, den Gag wollte ich machen, deswegen habe ich es aufgeschrieben. Ist jetzt untergegangen, weil ich es einfach so vorgelesen habe.
Ich wollte dich nämlich fragen, meinst du, es ist wirklich eine Anspielung auf Mambo Number 5, den berühmten Lou Bega-Hit? Kann ich mir
nicht vorstellen.
Also wenn, ist es ganz schön
sonst doof. Hätten sie gesagt, das ist einem Typ des Typs Mambo Number 5, hätten sie ja sagen können.
Was ich mir dazu notiert habe, ist, dass Bob so ganz klar sagt, na, das kann nur eine Underwood Number 5 sein, das sieht man hier an dieser Chiffrierung und der Buchstabe ist immer so ganz besonders ausgestellt. Da habe ich mir notiert, Bob muss ja echt alle Schreibmaschinen der Welt kennen. Das finde ich ein bisschen albern.
Ich habe geschrieben, Bob muss ja einsam sein.
Sehr gut. Okay, damit haben wir es auch abgehandelt. Damit
haben wir das auch abgehandelt.
Ja, brauchen wir jetzt nicht weiter lästern.
Jetzt muss ich, das möchte ich unbedingt erwähnen, weil jetzt kommt mir Justus wieder ein bisschen dämlich vor. Justus erwähnt, dass solch ein Modell vor kurzem erst vom Schrottplatz gestohlen wurde, was aber nicht weiter schlimm ist, weil sie war ja eh kaputt. Genau. Was war denn kaputt? Na, irgendwie hat eine Taste gefehlt.
Die W oder die V-Taste.
W oder V-Taste. Das ist der neue Justus. Der alte Justus hätte gesagt, Kollegen, vor kurzem wurde uns so eine Maschine entwendet und jetzt ratet mal, was da fehlt. Das V. Also Justus hätte schon gerattert, während sie den Brief vorgelesen haben und Bob gesagt hat, was das für ein Typ ist, hätte der alte Justus schon gewusst, wo diese mit welcher Maschine das getippt ist. Aber hier, ach naja, so eine wurde vor kurzem geklaut und da fehlt ein Buchstabe, ist ja verrückt. Und die anderen Kollegen flippen fast aus.
Peter verdächtigt, jetzt kommt's wirklich, ich habe schon öfter gesagt, Peter ist nicht die größte Leuchte in diesem Hörspiel, aber was jetzt kommt, da habe ich mich schon damals, 2010, drüber aufgeregt. Peter verdächtigt seine Mutter
wegen
dem Kuchenbrief. Und dann, weil er sagt, mein Gott, meine Mutter hat Blackie entführt. Und da finde ich auch wieder Justus' Reaktion gut. Das ist immer so, ja genau, nein. Und dann will er natürlich wissen, was hat es mit diesem Kuchen auf sich? Und dann sagt Peter, ja, als er nach Hause gekommen ist, hat er gesehen, am Tag davor, dass ein Kuchen in seinem Zimmer stand. Da stand auch sein Name schön in dem Zuckerguss reingeschrieben. Und dann fragt, ich weiß gar nicht mehr wer, Justus fragt Peter genau, ob er denn den Kuchen gegessen hat. Denn er hat ja erst den Kuchen gegessen und später erst in dem Brief aber gelesen, wirklich, der Kuchen ist nicht vergiftet.
Thomas, auch wenn du nochmal erwähnt hast, dass Peter nicht die hellste Leuchte in dieser Folge ist. Ja. Leute, er denkt, dass seine Mutter Blackie entführt hat. Ich habe ihr extra geschrieben, dann wird es noch bescheuerter. Peter denkt, dass seine Mutter Blackie entführt hat, wegen den anderen Briefen. Dann habe ich noch geschrieben, wie gut kennt er seine Mutter eigentlich? Ja. Erst, weil wir ja vorhin auch gesagt haben, die haben ein sehr herzliches Verhältnis vielleicht, weil dieser liebe Brief traut er seiner Mutter zu, aber er traut auch gleichzeitig zu, dass sie eine skrupellose Entführerin ist.
Du darfst nicht vergessen, das Hörspiel hat uns eigentlich schon die Antwort gegeben, warum Peter hier so bekloppt reagiert. Er joggt so oft in der prallen Sonne.
Stimmt, vollkommen richtig. Und daran muss er arbeiten.
Dann fragt er Justus, ob er denn den Kuchen gegessen hat. Und Peter antwortet, klar. Und jetzt wieder Bobs Antwort, oh mein Gott.
Das beruhigt. Ich glaube, irgendwo kommt auch noch in diesen, aber kommen wir noch später
da, zu. Da kommt,
es dauert auf jeden Fall noch Minuten, bis Peter davon überzeugt ist, dass es doch nicht seine Mutter war, die Blackie entführt
hat. Ja, das geht mir auch zu lange, bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Justus sagt, der Kuchen könnte von jemand anderen gewesen sein.
Ja.
Und sie schließen aus, dass es Peters Mutter war, sondern ein Fremder. Sie konstruieren das jetzt so, da muss ja jemand bei euch eingebrochen sein und diesen Kuchen bei ihm reingestellt haben. Und weiter befragt Justus Peter, ob er sich jetzt in letzter Zeit bei jemandem unbeliebt gemacht haben könnte. Jetzt wird nochmal alles von Peter zusammengefasst, dass er sich mit der Hedi nicht getroffen hat, sondern vor seinen Freunden am Telefon so getan hätte, als würde die Hedi sich mit ihm treffen wollen.
Es tut ihm auch echt weh, das zuzugeben.
Ja, das merkt man, weil er stand so im Rampenlicht und er hat das genossen, wie die anderen Jungs so gefragt haben, so Mensch, jetzt sag doch mal und so. Nee, das geht euch nichts an. Er hat's genossen, dass es sich alles um ihn gedreht hat und er wollte, dass dieses Gefühl anhält. Und dann verrät er hat sich ja mit jemand anders getroffen und zwar mit Peter 2. Jetzt wollen natürlich Justus und Bob wissen, wer? Und weiter erzählt er dann, ja, den habe ich auch beim Joggen kennengelernt. Wir haben so viel gemeinsam, wir haben das gleiche Auto, wir haben denselben Jogginganzug, nee, nicht Jogginganzug, dasselbe Poloshirt. Wir machen jeden Tag die gleiche Joggingrunde. Die anderen beiden finden, dass das ein bisschen zu viele Zufälle sind.
Ja, sie glauben, dass es hier mit einem Stalker bzw. Kopierer zu tun haben.
Na, Bob ist wieder sehr sarkastisch, der sagt dann irgendwie auch so, weil ich glaube, Peter sagt, ist das nicht toll, dass die so viel gemeinsam haben, er und Peter? Und Bob so, das ist ganz toll. Auch wenn Bob mir ein bisschen zu sarkastisch in der Folge ist, sind das so für mich die persönlichen Highlights.
Auch der Abschlussgag dieser Folge ist ganz toll, aber kommen wir ja später nochmal zu.
Das darfst du gerne erzählen später.
Ja, ich habe ja dazu auch keine Notizen gemacht, das muss ich dann auf ein Gedächtnis machen. Aber bleiben wir mal bei der aktuellen Stelle. Sie vermuten, dass Peter in Lebensgefahr ist. Sie wollen eigentlich Inspektor Cotter informieren.
Aber
weil er ein Stalker ist. Aber er kann wohl nichts machen, bevor irgendwas passiert ist. Mhm. Und dann sagt Peter, wie, muss ich etwas sterben, bevor etwas? Und dann unterbricht ihn Bob, naja, jetzt müssen wir erstmal Blackie retten.
Das war mir aber zu viel mit dem, dass er erst sterben muss.
Das war auch Bob wahrscheinlich zu viel. Er dachte so, diese Drama-Queen, jetzt gehen wir erstmal. Peter hat Angst um sein Leben und dann unterbricht ihn wirklich Bob und sagt, jetzt gehen wir erstmal Blackie retten. Das fand ich an der Stelle auch eine sehr bemerkenswerte Szene.
Es wird aber auch noch kurz davor gesagt, dass dieser Stalker, den Peter hat, er ihn kopiert, dass er wahrscheinlich seinen Platz einnehmen will. Und dann wird auch halt so angedeutet, dieses irgendwie, naja, bis irgendwann ... Und daraus schließt halt Peter, scheiße, ich muss sterben. Sie wollen den Kuchen untersuchen. Den hat Peter in die Zentrale am Vorabend mitgebracht, weil er dachte, Mensch, wir wollen hier den großartigen Novalux-Verkauf feiern und vielleicht will ja danach noch jemand einen Nachtisch haben.
Vorher wird aber nochmal erwähnt, dass sie ja die Befürchtung haben, der Kuchen könnte vergiftet sein. Mhm. Aber erwähnt denn Peter nicht sogar? Nein, kann eigentlich nicht sein, weil ich habe eine Nachricht bekommen, dass er nicht vergiftet ist. Weil ich habe geschrieben, wenn Peter die Nachricht liest, dass er nicht vergiftet ist, dann kann er ihn auf jeden Fall essen. Der Meinung war er wohl bis dahin.
Ja, das hatten wir ja schon. Da sind wir schon lange drüber hinaus. Ich weiß.
Haben wir das denn auch nochmal betont?
Ich hab's
extra betont. Dass Peter der Meinung ist, wenn ein Schild auf dem Kuchen steht, nicht vergiftet, dann weiß er, ich kann es essen. Wie in so einem billigen Cartoon, wo irgendwie steht, nicht gefährlich oder so, hier kannst du lang gehen.
Wie in den Roadrunner-Cartoons. Wo dann so ein Tunnel aufgemalt wird, ne? Und der Roadrunner kann natürlich durch den Tunnel gehen, der Kojote nicht. Sie holen den Kuchen aus dem Kühlschrank, Bob nimmt eine Gabel und fängt an, den Kuchen zu zermanschen. Davor wird noch gesagt, wenn Justus den Kuchen gesehen hätte, hätte er ihn wahrscheinlich gleich aufgefressen. Also es wird wieder ein Fettwitz auf seine Kosten gemacht. Und während Peter Bob den Kuchen zermanscht, das fand ich wieder witzig, hört man die anderen beiden so im Hintergrund, was für eine Verschwendung!
Welch eine Schande, sagt Justus sogar, der eben noch gesagt hat, er hätte den Kuchen auch untersucht.
Genau, und dann macht er ihn kaputt und dann so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das fand ich wieder ein bisschen witzig. Sie finden einen kleinen Schlüssel in den Resten von dem Kuchen, der für ein Schließfach bestimmt ist, und zwar für Schließfach Nummer 11. Nach kurzem Kombinieren stellt sich raus, die 11 ist Peters Rückennummer beim Basketball, also muss dieser Schlüssel für Peters Schrank beim Basketballspielen sein. Deswegen fahren sie jetzt zum Highschool Stadium.
Sie wollen zum Stadium fahren, aber Peters Auto ist weg. Anstelle von Peters Auto steht nämlich der schwarze Mustang da.
Das ist auch so dumm. Wir werden ja jetzt, also ihr könnt's euch ja denken, wer der Stalker ist. Ihr seid ja nicht dumm. Und ihr werdet ja die Folge bestimmt auch schon mal gehört haben. Dieser olle MG wird jetzt geklaut quasi. Aber der Dieb kann ja nur ein Auto fahren. Jetzt steht da ein schwarzer Mustang. Sie könnten ja jetzt eigentlich schon Inspektor Kotter anrufen und feststellen, wem der schwarze Mustang gehört, oder?
Wäre der kurze Weg, dann hätte ich auch nicht mehr zwei Seiten.
Ja, aber nein, sie regen sich kurz darüber auf. Und an der Windschutzscheibe des schwarzen Mustangs kleben schwarze Federn, die nur von Blacky stammen können. Und dann sagt Peter, dieses kranke Schwein.
Ich stell's mir aber auch ein bisschen pervers vor, wie er den Blacky da in der Hand hat, ihm da ein paar Federn ausrupft, ja, und ihm einen Briefumschlag tut. Zumal, wenn man an die Auflösung denkt, dass auch alles ein bisschen übertrieben ist. Aber kommen wir später noch.
Ja, dazu kommen wir im Fazit. Sie fahren dann mit Bobs Käfer dahin. Und dort angekommen, hetzen sie zu Peters Schrank. Den schließen sie auf. Und darin sind persönliche Gegenstände von Peter wie zu so einer Art Altar aufgebaut. Da sind wohl auch Kerzen drin oder so, kann es sein?
Ja, steht. Ich habe auch bestimmt mit Kerzen und Sachen von Peter.
Die er zum Beispiel vermisst, sein Pullover und alles so. Und Bob sagt dann auch so, das sieht ja aus wie so ein Peter-Museum. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, da konnte ich mich gar nicht erinnern, weil das spielt ja eigentlich keine Rolle, weil die Folge ist ein bisschen zwiespältig, da kommen wir auch später zu, aber ich finde so manche Sachen passen nicht zueinander. Die Ruhe wird dann von Peters Handy unterbrochen. Der Foster ruft an und der ist dann auch so kennt man auch so einen Film, so geistesgestört, also man hört dann ihm am Telefon so, ja, hast du es gefunden und so alles? Und
dann sagt er nicht auch noch sowas Bescheuertes, wie, weil Peter sagt, das sind ja meine Sachen, na, wieso deine Sachen, dich gibt's doch gar nicht mehr, oder
ja,
sowas?
Ja, sagt er.
Das habe ich mir leider auch nicht im Wortlaut aufgeschrieben, aber
erinnert ihn daran, es ist 13 Uhr.
Genau.
Und er hat jetzt nur noch eine Stunde Zeit, denn um 14 Uhr soll er sich ja von den drei Fragezeichen getrennt haben.
Genau. An der Stelle, finde ich, kommt eine ganz merkwürdige Stimmung, weil alle sind wirklich ratlos, um nicht zu sagen, wirklich resigniert an der Stelle und sagen dann wirklich, tja, Peter, denn haben wir wohl keine Wahl.
Bevor das aber passiert, er unterhält sich ja ein bisschen länger mit dem Peter Foster am Telefon. Der droht ihm ja dann nochmal, Blacky muss sterben, wenn du nicht das tust, was ich sage. Und dann sagt er auch, ich weiß ja jetzt, wo du wohnst. Dann komm ich mal vorbei. Und dann werde ich dir mal ein paar Sachen erzählen, warum du von den drei Fragezeichen dich trennen solltest. Da finde ich, das ist schon sehr bedrohlich, ne? Weil man nicht weiß, was will er mit ihm machen. Und dann finde ich es aber wieder albern, dass er sagt, oder ich back dir noch mal einen Kuchen, aber diesmal nehme ich andere Zutaten. Dann kommt wieder ein Kuchen an und Peter sagt, oh, er kann doch nicht vergiftet sein.
Ich habe ja einen Brief bekommen. Wenn er jetzt zum Arzt gegangen wäre und der Arzt sagt, sie haben sich eine tödliche Vergiftung zugezogen, aber der Brief, hier steht, der ist nicht vergiftet.
Beim ersten Mal war er auch nicht vergiftet. Es ist egal. Und dann kommt das, was du gesagt hast, irgendwie, Peter ist dann total, was soll man denn jetzt machen? Und Justus so, naja, es bleibt uns eigentlich keine andere Wahl.
Aber die Stimme, in der er ist, also wirklich verzweifelt ist, an diese Szene finde ich persönlich sehr gut.
Es ist gut geschauspielert, aber es ist ein bisschen...
Es ist albern.
Es ist drüber.
Es ist einfach albern, weil erstens geht's hier bloß... Die wissen doch, dass sie sich nicht auf Lebenszeit trennen müssen und Peter jetzt nie wieder sehen dürfen. Es ist, finde ich, dass sie da diesen Gedankengang, die sagen, du pass auf, wir tun so, als ob wir uns trennen und dann bist du einfach wieder da, mach dir doch keinen Kopf. Nein, die heulen fast, als wenn sie Peter zu Grabe tragen.
Das wird nicht erzählt. Das ist natürlich, um diese Situation spannend darzustellen, der gewählte Weg. Das ist ja auch okay, aber wir wissen in der normalen Folge, wenn die sagen, ja, der ist ja bescheuert. Als ob wir das jetzt machen. Ne?
Fände ich aber genauso stimmungsvoll.
Ja, es geht weiter.
Musik ist gut, habe ich hier geschrieben. Die Zwischenmusik hat mir hier gefallen.
Der Übergang, ne?
Und natürlich, die noch so erstaunt darüber sind, Mann, warum sind wir denn hier auf einmal so prominent und keine Ahnung, wissen jetzt, können sie sich mit der Sache natürlich auch wie eine Art, mit einer Art Pressekonferenz ans Radio wenden. Mhm. Auf jeden Fall berichtet das Radio.
Man muss dazu sagen, der Szenenwechsel ist jetzt im Busters Corner. Das hört man nämlich gleich, aber du darfst weiter erzählen. Es laufen in den Nachrichten übers Radio die Mitteilung, wieder von Tobias Meister, ne, hier Brad Pitt, dass sich das berühmte Detektivtrio, die drei Fragezeichen, nach Differenzen von ihrem zweiten Detektiv Peter Shaw getrennt haben. Gleichzeitig wird am nächsten Tag um 10 Uhr auf dem Schrottplatz Titus Jonas ein Casting stattfinden, um einen Ersatz für den zweiten Detektiv zu suchen.
Jetzt habe ich geschrieben, darüber ist Roseanne ganz aufgebracht.
Ja, Roseanne. Ja, genau, unsere Kathy Bates, die ist so, mein Gott, und ich habe sie doch so gemocht. Und dann hört man plötzlich hier wieder den Peter Foster, der sitzt wohl dann auch so, sagt so, ja, ganz schön traurig.
Ich muss jetzt gehen, weil ich habe morgen Termin.
Nee, er bestellt irgendwie 2 Hamburger.
Ach so. Und ach so, er bestellt eigentlich die gleiche Ladung, die eigentlich Justus verdrückt hat in der ersten Szene. Genau.
Und also wie gesagt, hier die Annie, die ist sehr traurig und er ist so, er ist sehr siegessicher. Und er sagt, ich habe morgen einen wichtigen Termin. Dann hört man noch Jürgen Thormann im Hintergrund. Das habe ich nicht aufgeschrieben, weil das ist einfach nur wieder eine Referenz auf eine der anderen 3-Tag-Folgen. Mhm. Und man könnte noch sagen, Annie Wilkes, die ist ja sehr bestürzt. Sie sagt, hier, wo Sie gerade sitzen, da waren Sie gestern noch unvergnügt. Und damit...
So, als wenn Sie tot wären eigentlich. Was, gestern saßen Sie hier noch und jetzt sind Sie tot.
Und wir blenden über in die letzte Szene, das Casting auf dem Schrottplatz.
Sehr schön.
Darf ich eine Sache dazu sagen? Und zwar, bevor diese Folge erschienen ist, zu dem Zeitpunkt habe ich ja immer noch sehr, sehr viel 3-Fragezeichen-Bücher gelesen. Und ich habe mir damals mal gewünscht, in den Büchern geraten Justus und Peter sehr oft aneinander. Das wird oft für die Hörspiele sogar noch entschärft, beziehungsweise rausgestrichen.
Ja, Peter und Bob?
Oder Justus und Peter.
Justus und Peter.
Du kannst dich erinnern, als wir damals unsere Poltergeist-Besprechung aufgenommen haben, da habe ich doch erzählt, wie toxisch die Stimmung zwischen Justus und Peter ist. Mhm. Was ja im Hörspiel sehr rausgekürzt wurde, worauf ich auch dankbar bin. Und damals habe ich so gedacht, wie geil wäre das mal, wenn wirklich mal ein 3-Fragezeichen-Roman damit enden würde, dass sich Justus und Peter wirklich zerstreiten. Wir wissen ja, dass Justus gerne mal das Leben der 3 Fragezeichen aufs Spiel setzt. Und da habe ich mir einfach gewünscht, dass eine Folge mit einem Cliffhanger endet, dass Peter die Zentrale verlässt und sagt, ich bin raus. Und dann quasi in dem Buch, was danach erscheinen würde, ein Buch mit so einem Casting beginnen würde, in dem Peter kommt zum Schrottplatz, so nach mehreren Tagen, und sieht, was ist denn hier los? Und so ganz viele Leute da anstehen und sich für den Posten des zweiten Detektivs bewerben. Und dass Peter dann Justus zur Rede stellt. Und das war aber nur ein Schachzug von Justus, um ihn wieder ins Detektivunternehmen zu ziehen. Justus würde ja nie zugeben, dass er ihn braucht oder so, weißt du? Mhm. Und dass die dann sich so aussprechen und dann Peter so als Trotzreaktion sagt, ja, bevor ich ersetzt werde, bin ich wieder dabei. Und dass so Justus seinen Willen hat.
Also du hattest diese Idee mit dem Casting eigentlich schon lange vor dieser Folge.
Hatte ich so als Wunsch. Mhm. Und dann kam diese Folge raus und plötzlich gibt es dieses Casting, das hier ein bisschen anders umgesetzt wird. Jetzt habe ich so viel erzählt, fang an.
Es ist süß gemacht. Also wir haben einmal, mir sind bestimmt einige... Wie sagt man, einige Easter Eggs entgangen. Mhm. Was mir aufgefallen ist, ist Dick Perry. Da habe ich erstmal gedacht, es wäre auch eine Europa-Produktion. Aber Dick Perry scheint einfach nur ein weiterer Detektiv zu sein, der...
Ich muss dich leider unterbrechen. Vielleicht sollten wir einfach die Szenerie nochmal beschreiben, dann darfst du es gerne erzählen. Laut Erzähler haben sich sehr viele Menschen auf dem Schrottplatz am nächsten Tag eingefunden. Wir wissen, um 10 Uhr soll das Casting sein.
Warte mal ganz kurz, schneide das mal so, weil stimmt, ich breche einfach die Szene, ohne was. Wir schneiden das einfach so, dass du jetzt mit der Beschreibung der Szene beginnst. Warum so negativ?
Weil das mehr Arbeit macht und zweitens...
Es macht doch nicht mehr Arbeit, du schneidest doch sowieso.
Es macht dich menschlich.
Jetzt darüber ich will aber nicht menschlich dargestellt werden.
Da sich ja viele für den Job des zweiten Detektivs bewerben möchten, haben wir jetzt so eine Szene, die, finde ich, sehr gut umgesetzt ist. Ach so, was habe ich mir hier notiert? Erzähler sagt, sehr viele Menschen. So klingt es aber nicht. Man hört irgendwie so 2 oder 3 Hansels.
Jetzt hast du diese Sache hier auch total durcheinander gebracht. Aber lass es so, weil es lässt dich menschlich wirken.
So, also ich fange jetzt nochmal an. Laut dem Erzähler haben sich sehr viele Menschen am nächsten Tag auf dem Schrottplatz eingefunden, um sich für den Job des zweiten Detektivs zu bewerben. In Klammern meine Notizen. So klingt es aber nicht, weil man hört so im Hintergrund einmal so.
Ist mir nicht aufgefallen.
Ja. Man hört keinen Menschen Stimmengewirr. Das
hast du aber gerade so schön gemacht, dass ich mir das unbedingt nochmal anhören
muss. Es klingt, als würde einer dem anderen auf den Fuß treten. Und mehr Leute sind da nicht. Ich hätte mir so gewünscht, stattdessen ist einfach nur so. Die Szenen des Castings werden immer unterbrochen durch ein Geräusch einer Polaroid-Kamera. Was ich sehr gut finde, weil man dadurch so wirklich so wie so ein schnelle Schnitte aneinander
es
hat.
Ist sehr filmerisch auch dargestellt. So würde man es in jeder Komödie heute machen, sagen wir mal, wo man eine, sagen wir mal, eine Montage, eine Szenenmontage machen
sehr
würde.
Die sehr schön durch die Geräuschuntermalung visuell umgesetzt wird. Wir haben hier so ein paar Leute, die sich halt bewerben. Dann hört man zum Beispiel eine weibliche Stimme, die sagt, kann man bei euch auch ein Praktikum machen? Was ein bisschen witzig ist, weil das ist ja so ziemlich modern. Oder nach Mutter irgendwie so ich würde gerne beim Volontariat bei euch machen, keine Ahnung. Wir haben einmal wieder eine Misery-Anspielung, denn die Bardame sagt irgendwie, ich finde es nicht gut, dass ihr euch trennt. Ich bin doch euer größter Fan. Mhm. Und was sagt Kathy Bates über Misery?
Ich habe den sehr lange nicht gesehen.
Ne, ich bin ihr größter Fan. Ach so, und wir wissen ja, was sie diesem armen Autoren da antut. Okay,
ich wusste jetzt nicht, dass du diesen Satz hier meinst, weil der Satz ist halt doch sehr normal. Den kann man überall benutzen.
Dieser Satz ist sowas von direkt in die Fresse. Ich glaube, eine bessere Anspielung auf Misery kann man nicht machen. Gut. Ja. Wir hören Sascha Dräger. Es wird nicht gesagt, aber so wie er rüberkommt.
Er ist Tarzan.
Ist er Tarzan, der irgendwie sagt so, hey, braucht ihr mich nicht und so alles? Irgendwie, naja, wir bräuchten einen, der den Dietrich bedient. Irgendwie, nee, so Fingerspitzengefühl, das habe ich nicht.
Aber
das
kann ich kämpfen nicht. Kann er.
Ich kann kämpfen und ich kann Türen eintreten. Ha, ja, hau! Und dann kommt wieder das Polaroid.
Also auch Tarzan geht's nicht so gut irgendwie dem. Er hat auch gelitten in der ganzen Zeit, hat auch eine schwere Vergangenheit hinter sich. Der Ruhm hat ihn ganz schön fertig gemacht von TKKG früher. Jetzt die nächste möchte ich gerne beschreiben, die mir aufgefallen ist. Und zwar hört man auch eine weibliche Stimme, die sagt, Mensch, kann ich vielleicht noch meine zwei Cousins mitbringen? Mhm. Und eigentlich suchen wir ja nur einen. Und im Hintergrund hört man
das berühmteste
Bellen von Europa, und zwar ist es das von Timmy von den fünf Freunden. Genau. Somit weiß man auch gleich, wer da vorhin steht, und zwar ist es die George aus den fünf Freunden, die ihre Cousins Dick und Julian natürlich mit reinbringen
möchte. Es ist auch die gleiche Sprecherin, also aus den...
Ach, tatsächlich?
Es ist Maud Ackermann, also die Georgina oder George aus den ersten Hörspielfolgen. Wir wissen ja, fünf Freunde wurden ja auch irgendwann ausgetauscht. Ja. Oliver Rohrbeck, hier Justus Jonas, hat ja auch den Julian gesprochen in den ersten 21 Fünf-Freunde-Folgen. Dann Oliver Mink, der Synchronsprecher von Mark Wahlberg, war Dick. Und hier die Georgina, die war Maud Ackermann.
Also
und
Georgina kenne ich, also die Stimme, die ich noch im Ohr habe aus den alten drei Fragezeichen-Folgen, ist auch eine ganz berühmte Filmsynchronstimme.
Du meinst fünf Freunde.
Ja,
Du hast der Fahrzeug gesagt.
Achso, die ich aus den fünf Freunde-Folgen im Ohr habe, ist auch eine ganz berühmte Filmstimme. Die höre ich zum Beispiel in irgendwelchen Nightmare-Teilen, wenn nicht sogar in mehreren. Nightmare on Elm Street, da spricht sie auch ganz viele weibliche Rollen.
Das kann
überhaupt
sein.
In den 80ern ist sie sehr präsent, was weibliche Synchronrollen angeht. Und diese Stimme hatte ich aber jetzt nicht im Ohr gehabt.
Das ist sie aber.
Okay.
Das ist sie. Lustigerweise.
Weil George wurde nicht oft ausgetauscht bei den fünf Freunden, wenn überhaupt. Ich glaube, George blieb immer konstant.
Nö. Wir hatten einen Sprecherwechsel nach Folge 21 bei Fünf Freunde.
Okay.
Weil da waren noch ein paar Jahre dazwischen. Ich glaube, sie haben von 77 bis 83 Fünf Freunde mit der ersten Generation gemacht für die Europa-Hörspiele. Und erst ab 1988 gab es wieder neue Fünf-Freunde-Fälle mit Folge 22. Und da wurden die komplett ausgetauscht. Da war ja zum Beispiel Kim Hasper, JD aus Scrubs, hat dann einen der Fünf-Freunde gesprochen. Und das haben die auch nur bis 1991 gemacht, so 7 oder 8 Folgen. Dann war wieder Pause und ab 1999, seitdem gibt's wieder 5 Freunde-Hörspiele regelmäßig. Ich glaube, es kommen so 4 oder 5 Hörspiele pro Jahr raus. Aktuell ist hier die Georgina, die Maud Ackermann, die spricht jetzt Tante Fanny.
Ah, okay.
Das heißt, sie ist eigentlich im 5-Freunde-Hörspiel-Universum wieder drin. Und die letzte Sache, die du gesagt hast, Dick Perry, muss ich zu sagen, Dick Perry kommt in 2, 3 Fragezeichen-Folgen vor, also regulär Folgen. Einmal in Gift per E-Mail und einmal in irgendwas mit Geister Canyon, genau.
Scheint ein sehr arroganter Typ zu sein, weil er stellt sich im Casting vor und sagt, na, wenn ich bei euch drin bin, dann könnt ihr endlich mal Feier machen, weil euren Job mache ich doch links alleine. Dann könnt ihr endlich mal Fußball spielen gehen oder was Jungs in eurem Alter normalerweise so machen.
Man muss dazu sagen, Dick Perry ist halt so ein Privatdetektiv, der auf eigene Faust ermittelt. Der hat auch irgendwelche Wucherpreise. Und zwischen den drei Fahrzeugen ihm herrscht halt so eine Rivalität.
Es hätte eigentlich Skinny Norris noch gefehlt bei dem Casting.
Er ist so ein Skinny Norris-Typ, genau. Und ich muss aber mal sagen, der Sprecher von dem Dick Perry, der ist mir zu alt.
Hat mir auch nicht gefallen, die Stimme. Also
ich mag den Sprecher, der hat nämlich früher den Pitche Puck gesprochen in Europa-Hörspielen. Aber der ist jetzt, glaube ich, auch schon um die 80 und hier hörst du ihn schon sein
Alter. Ich mag ihn nicht, weil er ist so alt.
Das war gerade deine Aussage.
Das war deine Aussage gerade.
Nein, ich finde, er ist zu alt, weil ich mir Dick Perry nicht als alten Sack vorstelle, sondern so als eher schon so ein Typen, der so im mittleren Alter ist.
Und ich zitiere dich bloß nochmal, ich mag ihn nicht, weil er ist zu alt.
Nein, ich mag die Stimme nicht, weil sie nicht dem Charakter des Dick Perry entspricht. Oh,
ich sag ja nur, was du gesagt hast, was du wahrscheinlich rausschneidest.
Nein, habe ich nicht gesagt. Ich mag ihn, aber ich mag ihn nur als Pitchy Puck.
Okay.
Ist ja jetzt egal. So, und dann erkennen sie schon, dass draußen ein MG vorfährt. Sie können ihn aber nicht genau erkennen, weil die Sonne so blendet. Man muss auch dazu sagen, sie sitzen nicht in der Zentrale, sie sitzen in irgendeinem Schuppen. Peter 2 betritt diesen Schuppen, er stellt sich vor. Justus und Bob sind eher so ein bisschen abweisend zu ihm, weil er sagt irgendwie, hey, ich kann gut mit Dietrichen umgehen und ich bin clever, ich kann gut kombinieren und ich habe ein Auto.
Weißt du? Aber wir suchen weniger einen Kollegen als einen echten Freund.
Das ist aber ein bisschen, das weißt du.
Aber so sagt er das aber auch.
Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, Peter 2 dreht langsam auch schon am Rad. Jetzt stürmt Hedi in diesen Schuppen rein.
Ich habe auch geschrieben, Hedi stürmt in den Raum.
Genau.
Habe auch genau stürmt geschrieben.
Und sie hat Blackie dabei. In so einem Kasten. Den sieht man nicht gleich. Und hier finde ich Bob ein bisschen eklig und so. Nö, bitte mal draußen bleiben. Bitte erst reinkommen, wenn du gefragt wirst, ja. Ich glaube, dann schaltet sich auch Justus wieder ein und dann hört man wieder so Bob irgendwie so, ja, was soll denn das? Da ist er mir wieder zu viel. Eine Spur zu viel.
Dann hat Bob in dieser Folge, kommt er echt nicht gut weg, weil es ist, er hat nicht viele Szenen.
Ja.
Und die sind alle so, wie du so gerade beschrieben hast eigentlich.
Ja, er ist eklig. Ich weiß, Bamin würde sich wahrscheinlich jetzt darauf onanierend das feiern.
Auf seiner Erektion durch die Sunset Avenue reiten.
Auf seinem erregierten Penis. Ja, und sie holt jedenfalls Blackie raus und jetzt verrät sich dieser blöde Peter, der Fake Peter, der sagt, wo hast du den her? Ich hab den doch gut versteckt im Keller. Also wer jetzt wirklich, wer jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht rafft.
Also ich hab immer noch, hatte immer noch meine zwei. Ich dachte immer noch, es wäre Peters Mutter gewesen.
Beste Witz.
Ja, danke.
Witzig ist auch jetzt, er sieht sie ihn erst. Also ich stelle mir den Schuppen wirklich so groß, so 2 Quadratmeter vor.
So wie dein Schlafzimmer.
In dem Quadratmeter ist ein bisschen größer, aber es ist auch nicht sehr groß, da hast du recht. Und dann sagt sie, William, was machst du denn hier? Der fängt jetzt auch schon an zu stammeln und zu stottern und wird total nervös. Ich mach das doch alles nur für dich. Sie sagt dann auch, William ist ihr Freund. Und er sagt dann, er will wie Peter Shaw sein, weil Hedi
den nur, Peter Shaw so liebt.
Genau, sie redet nur von Peter und sie mag den Peter so. Und jetzt offenbart sich natürlich, warum der Fake-Peter das alles überhaupt macht.
Ja, weil er einen Knall hat. Weil das ist doch total überzogen. Denk doch mal, diese ganze Aktion. Wie wär's da mal mit ihr zu reden? Okay, ist ein Schwarm von dir, aber die wird mich trotzdem auf jeden Fall von diesem William trennen, weil der ist nicht ganz sauber.
Aber das passiert nicht. Dazu kommen wir gleich. Jetzt kommt unser echter Peter rein. Justus sagt, Zweiter, komm rein. Er konfrontiert William mit dem Diebstahl seines MGs und der Fake-Peter sagt, was will der denn hier? Und dann, wie, ich hab dein Auto geklaut. Schau mal hier. Und dann holt er dieses Foto raus von dem MG. Wir erinnern uns, was Peter beim Joggen unterschrieben hat. Und was ja wahrscheinlich am Anfang des Hörspiels draußen fotografiert wurde, als Justus die Kohle umgestoßen hat. Peter hat ja draufgeschrieben, für William von Peter. Und hier ist auch witzig, jetzt widerspricht sich ja der Fake-Peter. Er kam erst rein, ich heiße Peter Foster. Jetzt sagt er, ich bin William. Peter hat mir das Auto geschenkt.
Mhm. Ja. Auch total logisch.
Da würde ich auch sagen, hast du nicht eben gesagt, du bist Peter?
Ja.
Aber egal, man merkt ja, die Situation ist ein bisschen...
Er versucht sich da auch irgendwie noch zu retten, weil, gut, er hat zwar schon zugegeben, dass er Blackie entführt hat, aber mit dem Auto, vielleicht kommt er da aus der Nummer noch raus.
Ja, und Hedi sagt auch, William, du machst mir Angst.
Ja? Zu Recht.
Und jetzt, es ist wieder so dieses Schlag auf Schlag, jetzt tritt auch noch Inspektor Cotter ein. Gleich sagt der William so, hier verhaften Sie diesen Mann und zeigt auf Peter. Mhm. Ne? Der ist ein Hochstapler, der tut nur so. Und ich glaube, obwohl Cotter da witzig ist, hat er gesagt, aha, ich verstehe. Abführen.
Ist ja gut gewesen mit Peter, der so, Moment mal.
Nein, aber Officer Doyle, der Cotter begleitet, der soll jetzt William rausbegleiten und dann sagt der William auch so, ja, Sie sind mir sympathisch, können wir nicht Freunde sein? Und dann sagt Hedi, Inspektor, kann ich bitte mit auf die Wache? Warum? Ja, er ist mein Freund. Also so, was du gerade gesagt hast, sie sollte ihn sofort, aber
er
sofort
er war mein verlassen. Freund, hätte ich da gesagt.
Ja, nein, sie hält zu ihm. Und das finde ich eigentlich ganz süß. Vielleicht merkt sie auch an dieser Stelle, meine Euphorie gegenüber Peter Shaw hat dazu geführt, dass mein Freund durchgedreht ist, weil er nicht genügend Aufmerksamkeit bekommen hat.
Wie gesagt, sie fühlt sich wahrscheinlich auch echt ein bisschen geschmeichelt durch den Aufwand, den er auch betrieben hat, der nicht zu unterschätzen ist. Ja, also wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht.
Jetzt ist, und hier muss ich auch wieder sagen, ja, es ist ein Special, weil Cotta sagt jetzt irgendwie, bevor er den Schuppen verlässt, sag mal hier, das Casting, was er gerade gemacht hat, waren da ein paar gute Leute bei? Und Bob gleich so, nein!
Ja, das war auch gut, er kann alles vergessen.
So, genau, das waren alles nur, das sind alles Idioten, kein geeigneter dabei. Ach, ja. Schade, wir brauchen immer gute Männer.
Aber ist auch so gut, dass die Polizei sich auf so ein Casting dann berufen würde, wenn sie Leute suchen.
Ja, das ist, hier ist,
aber es ist special,
hier ist Cotta auch ein bisschen out of character, weil normalerweise...
Normalerweise ist er ein sehr korrekter, sehr dienstbezogener Mensch, der auf so eine Albernheit gar keinen Bock hätte.
Und in neueren Folgen ist er auch immer sehr bärbeißig gegenüber den Detektiven.
Er kommt mit denen nicht so gut klar wie Inspektor Reynolds.
Und hier ist er so ein bisschen wie irgendwie, ach schade, wir sind ja alles Idioten auf der Wache, aber ihr seid gute Jungs. Und er sagt ja dann auch irgendwie, Mensch, wir haben ja immer noch diese Graffiti-Sache, gestern wurde diese Villa da irgendwie vollgesprayt und so alles. Und Justus sagt gleich so, was eigentlich auch atypisch für Justus ist, ich weiß, es hat ja mit diesem ganzen Prinzip der Dreitag-Folge zu tun, mit diesem Konzept, weil Justus gleich sagt, ich kann Ihnen nicht helfen. Und normalerweise würde Justus sagen, was, ein neuer Fall? Wir sind sofort dabei. Und hier ist er eher so, nee, lass mal, wir haben keine Zeit. Und Cotta sagt dann, ja, okay, dann schönen Tag, ne? Justus hat Mitleid mit dem armen William. Und dann sagt Peter so, bist du bescheuert? Der hat unseren Papagei entführt, der hat irgendwelche Briefe geschrieben und so, der hat uns bedroht. Wieso hast du mit dem Mitleid?
Möchtest du jetzt sagen? Kommt der Hammer. Nee, ich habe leider das Wort, den Wortlaut habe ich nicht, aber ich möchte es gerne vorlesen. Justus hat Mitleid.
Was?
Ja, okay.
wir können unsere
Notizen nicht lesen. Denn William
wollte wie Peter sein.
Und das, alle lachen.
Nein, Justus und Bob lachen.
Achso, natürlich, Entschuldigung, natürlich lachen nicht alle.
Und Peter sagt nur, ha, ha, ha. Mhm. Und es kommt die Abschlussmusik und wir haben das Hörspiel durch.
Ja, ich muss sagen, das ging recht schnell. Ich war also dafür, dass ich 11 Seiten hatte wir wirklich 10 bis 15 Minuten nur Blödsinn gequatscht haben am Anfang, was ihr ja Smalltalk nennt, war es doch recht kurzweilig. Und
das Fazit.
Wie fandest du das?
Die Folge.
Ja.
Also
wie fandest du es heute hier bei mir?
Okay, wie fand ich es heute bei Thomas?
Nein, wie fandest du die Folge?
Ich, wie du unschwer gemerkt hast an dem Abend, habe ich mich anfangs etwas schwer getan mit dieser Folge. Habe echt lange gebraucht, um da reinzukommen. Nur irgendwann hat sich bei mir ein Schalter umgeklickt. Entweder habe ich meine Einstellung geändert, habe gedacht, egal, hör einfach rein. Auf einmal hatte ich Spaß an der Folge.
Ja.
Auf einmal habe ich nicht mehr alles auf die Goldwaage gelegt. Meine Notizen wurden weniger, meine Schrift wieder deutlicher. Und Fazit muss ich sagen, ich hatte doch Spaß an der Folge, besonders das Casting, sehr, sehr nette Idee mit den, auch sehr gut umgesetzt, wie du schon sagst, mit diesen Polaroid-Geräuschen und den ganzen Augenzwinkern auf die anderen Europa-Produktionen. Ich war dann doch positiv überrascht und gebe der Folge als Special-Folge ein bisschen out of Konkurrenz, sage ich mal, 6 Punkte. Wo ich am Anfang, in den ersten 5 Minuten, nicht im Traum dran gedacht hätte, dass ich dieser Folge mal 6 Punkte gebe. Ich bin echt über... Also, es war fast ein Erlebnis, möchte ich sagen. Es war auch sehr anstrengend. Ich war echt fertig, als ich diese Folge durch hatte mit den Notizen. Es war eine emotionale Achterbahn.
Mein Fazit wird ein bisschen länger. Also, ich sag mal so, ich würde mich gerne mal kurz wieder selbst zitieren, denn ich habe damals auf der rockybeach.com einen sehr, sehr langen Beitrag zu diesem Special gegeben. Ich zeige ihn dir mal kurz.
Oh, ich dachte gerade, wir sind doch recht schnell fertig mit diesem Podcast.
Ich beziehe mich jetzt natürlich, ich habe ja hier alle 3 Folgen kritisiert.
Danke.
Ne? Und ich würde mich jetzt gerne kurz selber zitieren, liebe Freunde. Friday schrieb, 2010, vielleicht mache ich mir mit den nächsten Zeilen viele Feinde, aber das letzte Segment, Fremder Freund, ist für mich das absolute Highlight dieses Specials geworden. Spätestens bei der Peter-Folge wird dem Hörer bewusst, was der eigentliche Kern des Dreitags ist. Eine humorvolle, selbstironische Hommage an die Serie, die hier vor keinem Klischee Halt macht. Iva Leon Menger zeigt uns mit einem Augenzwinkern, wie viel Potenzial noch in der Serie 3 Fragezeichen steckt, und seine Geschichte, in der Peter von einem Stalker verfolgt wird, ist für mich eine der besten 3 Fragezeichen-Folgen der letzten Jahre. Behalt das mal im Hinterkopf, Olli. Menger bastelt einen handfesten Thriller zusammen, in dem vor allem die Liebe eines Fans heraussticht. Wird man sich dessen bewusst, weiß man erst zu schätzen, welchen Schatz man mit dem Dreitag da eigentlich in seinen Händen hält. Wer bei der Casting-Szene, in Klammern, die übrigens hörspieltechnisch hervorragend die Szenenwechsel der einzelnen Bewerber durch das Geräusch der Polaroid-Kamera überleitet. Du siehst, ich wiederhole mich eigentlich immer. Mhm.
Du wiederholst dich ständig. Vor 10 Jahren hast du es ja auch schon gesagt.
Also wer bei der Casting-Szene nicht in schallendes Gelächter ausbricht, hat das Prinzip des Dreitags nicht verstanden und sollte lieber bei der halben Hausmannskost eines Marco Sonnleitner Hörspiels bleiben. Wir erinnern uns, Marco Sonnleitner hat sowas geschrieben wie Grüße auf Gamble Castle. So bekommt die Folge klare 10 von 10 Punkten von mir.
Wow. wie sich 9 Jahre doch, wie einen das doch verändern kann.
Ich möchte jetzt nämlich das dazu sagen, jetzt beim erneuten Hören, 9 Jahre später, muss ich sagen, ich mag die Folge immer noch. Ich finde halt, wenn man sie wirklich wieder unter diesem Aspekt eines Specials sieht, sticht sie schon heraus. Ich könnte jetzt sagen, irgendwie, mir geht das alles viel zu schnell. Ich meine, Peter lernt diese Hedi am Morgen kennen, er kommt nach Hause, da steht schon der Schokoladenkuchen. Wann hat der Fake-Peter das alles gemacht? Wobei, man kann jetzt davon ausgehen,
na gut, der Fake-Peter, also
der beobachtet das wahrscheinlich schon eine Weile länger.
Der beobachtet eine Weile nur diese Zusammenkunft dieser beiden Ereignisse zufällig ineinander greifen. Ja. Also die treffen sich und zufällig kommt Peter auch jetzt auf die Idee, also Peter Foster, William, jetzt auf die Idee, diesen Kuchen zu backen. Das ist natürlich ein bisschen...
Ja, das ist alles in ziemlich in einer Handlung komprimiert. Weißt du? Dass in dem Moment, wo sie im Restaurant sind, macht er das Foto. Natürlich begegnet er dann auch der Hedi, die sich dann als großer Fan entpuppt und so alles. Da würde ich mir vielleicht wieder so ein bisschen zeitlichen Abstand wünschen. Es ist aber ein Hörspiel, es geht nicht anders. Sehe ich jetzt mal drüber hinweg, weißt du? Es geht halt wirklich Schlag auf Schlag. Und teilweise hat dieses Hörspiel wirklich schöne Thriller, bedrohliche Atmosphäre. Das hält sie aufrecht. Die Beweggründe könnte man jetzt auch wieder kritisieren, aber ich finde, dass der Gerrit Schmidt-Voss diesen Besessenen, diesen Stalker, diesen Idioten, der nicht mehr weiter weiß, das spielt er schon sehr gut.
Da merkt man auch schon, dass man es hier mit einem echten Profi zu tun hat. Und da muss ich auch sagen, seine Leistung über jeden Zweifel erhaben, absolut großartig. Da war ich auch positiv überrascht.
Muss man eh sagen, das Hörspiel glänzt wirklich mit super tollen Schauspielern, Sprechern, ist schon eigentlich A-Rang. Ich meine, wir haben auch Jürgen Thormann dabei, der in der anderen Folge ein bisschen mehr zu tun hat und so. Dann die ganzen Referenzen, die sie innerhalb der Folge machen, diese popkulturellen Anspielungen.
Wer war denn hier, wer ist denn Ian Bush? Wer war denn das
Ian nochmal? Bush ist, der kommt hier nicht vor. Der ist jetzt zwar aufgelistet, aber der kommt in der...
Weil ich habe mich gewundert, Sky Dumont, der hier gar nicht...
Ja, der taucht hier nicht auf, der macht in der Bob-Folge mit. Was ich oft immer über diese Peter-Folge gelesen habe, es gibt halt Leute wie mich, die sagen, absolutes Highlight von diesem Dreitag-Special. Dann gibt es Leute, die sagen, es ist überhaupt nicht 3 Fragezeichen, es ist grottenschlecht, weil es eigentlich nur so ein, ich sag jetzt mal, selbstreferenzielles Gewichse auf die Serie ist, weil sie einfach nur sich selber so reflektieren und hochloben, weißt du?
Ja, ich muss aber auch sagen, da ist es ja auch das, was bei mir wohl beim Hören passiert ist. Man muss seine Einstellung zu dieser Folge wirklich ändern. Man kann hier keine klassische 3-Fragezeichen-Folge erwarten, was vielleicht viele getan haben. Wenn man das so sieht, wie du es erklärt hast, als Parodie auf sich selbst mit diesen ganzen Referenzen und alles und sich darauf einlässt, dann macht es tatsächlich auch Spaß. Genau.
Es ist eigentlich Fanfiction, wenn man ehrlich ist, weißt du? Weil sie auch so mit dem, irgendwie dieser Spruch mit dem, naja, unsere Kreissäge, weißt du, das ist ja einfach nur ein Seitenhieb aufs 3-Fragezeichen-Universum, weißt du? In einer normalen Folge würde er das nicht so sagen.
Mir tun nur die Leute leid, die sagen, ach, 3 Fragezeichen finden alle immer so toll. Ich höre mir auch mal eine Folge an. Und das ist die erste Folge, die er hört. Wird nicht gut ausgehen, sage ich jetzt schon.
Ich würde immer noch den Dreitag aus heutiger Sicht empfehlen, weil dieses Special schafft was normale 3-Fragezeichen-Folgen nämlich nicht mehr schaffen. Du merkst, da ist richtig viel Überlegung und Zeit reingesteckt worden und es ist ein wirklich sehr gutes 3-Fragezeichen-Hörspiel. Allein die Hintergrundgeräusche und die Umsetzung, der Erzähler fällt nicht unangenehm auf mit diesem "Es war einmal vor langer Zeit, da gab's 3 Detektive. So diese Märchenonkel-Attitüde hat er nicht. Ich finde die Sprecher, die 3 Hauptsprecher selber sehr gut. Deswegen, aber jetzt nur auf Fremder Freund, auf diese Peter-Folge bezogen. Ja. Aus heutiger Sicht gebe ich nicht mehr 10 Punkte.
Ich bin überrascht.
Ich gebe 7.
7.
immer noch sehr gut, aber 10 von 10 war einfach damals aus der
Euphorie heraus. Man hat sich gefreut, man hat gleich alle Easter Eggs hat man gleich bemerkt, verschlungen, hat natürlich dann mehr Spaß, als wenn man sie jetzt nochmal ein bisschen distanzierter sich anhört.
Und auch einfach, weil es ein schöner Abend auf der Record Release Party war.
Ich freue mich auch, dass wir punktetechnisch gar nicht so weit auseinander sind. Ja. Mit 6 und 7 Punkten bin ich da dann auch voll bei dir.
Und jetzt noch abschließend meine Frage an dich. Ich fand's sehr witzig in unserer Konversation vor dieser Aufnahme, als ich die Folge gehört habe,
dass du gesagt hast, was, ich verstehe das nicht. Was ist denn mit diesem Graffiti? Was soll das da? Irgendwie, du hast das ja alles nicht verstanden.
Ja. Du hast dich ja beispielsweise über Bastian Pastewka aufgeregt. Ja. Und ich wollte ja eigentlich wieder nicht mit der Sprache rausrücken, weil ich nicht wollte, dass du weißt, das ist ein Special, was so ineinander greift, die einzelnen Folgen. Ich habe dir dann gesagt, ja, der kommt hier in der Folge nicht mehr vor. Der Bastian Pastewka, da warst du ja sogar ein bisschen traurig. Meine Frage, Olli, wollen wir das als Projekt weiterverfolgen, wir beide?
Also sehr gerne. Ich habe eigentlich erwartet, dass du sagst, so Olli, das war übrigens die schlechteste von den drei Tagen. Die anderen beiden bespreche ich mit Benny. Ja. Aber da ich mir die anderen beiden Teile sowieso auf jeden Fall anhören muss, also weil ich auch neugierig bin, was da so alles versteckt ist und wie das alles ineinander greift, würde ich mich freuen, wenn wir diese beiden dann auch noch, wenn wir diesen Drei-Tag-Special Band zu Ende führen.
Dann machen wir das.
Ja.
Wir beide widmen uns dann irgendwann den anderen beiden Folgen. Nicht sofort, weil wir haben ja noch ein paar andere Folgen auf dem Zettel. Aber das würde mich freuen. Ich hoffe, dass du das auch bis dahin behältst. Weil, wie ich dich kenne, würdest du sagen, ich habe alles aus fremder Freund vergessen, Thomas.
Ja? Ich behalte meine Notizen einfach.
Wer ist denn dieser Typ im schwarzen Muster, der so ein Fotos macht? Das wird passieren, das kann ich euch jetzt schon
sagen. Oder wie Benjamin, wer ist Andreas Fröhlich?
Dieser Andreas Fröhlich, den kenne ich irgendwann. Ja, der spricht Bob Andrews.
Daher kenne ich ihn. Ja?
So, wir sind unter 2,5 Stunden, was mich persönlich sehr freut.
Weil 11 Seiten nicht geschrieben habe.
Weil wir sonst immer eigentlich
Überleg mal, wenn wir den ganzen Smalltalk-Quatsch nicht gemacht hätten, wie schnell wir dann hier, wie effizient wir hier durchgeritten wären.
Spätestens wir beide werden dann das nächste Mal wieder bei einer Dreitag-Folge zusammensitzen. Aber ich freue mich, dass wir beide auch mal wieder alleine Besprechung gemacht haben.
Ja, hat Spaß gemacht und war sehr kurzweilig, muss ich sagen, heute.
Genau. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle.
Und ich möchte mich ein bisschen entschuldigen, wenn ich vielleicht, es kommt natürlich bei Fans nicht so gut an, wenn man eine Folge oder die Charaktere so zerreißt, wie ich das wirklich im ersten Drittel dieses Podcasts oder dieser Folge hier wohl getan habe. Möchte ich mich für entschuldigen. Ich entschuldige mich sehr oft in den Podcasts.
Ja, warum eigentlich? Steh doch mal zu dem, was du sagst.
Ich stehe auch dazu. Ich entschuldige mich aber, wenn es bei den Hörern falsch ankommt. Natürlich bin ich trotzdem Fan der Serie.
Ich weiß nicht. Manchmal kann eine Entschuldigung aber auch ein bisschen verpuffen, weil das wäre so wie, du stellst dich jetzt vor eine Gruppe und sagst, ich entschuldige mich dafür, dass ich meine Frau schlage, aber sie hat es ja verdient.
Ja, so
ähnlich. Weil du stehst dazu, aber entschuldigst dich.
Okay, warum entschuldige ich? Oder nee, ich möchte mich nicht, wie soll ich es anders ausdrücken? Nicht entschuldigen, ich möchte es erklären oder möchte sagen, nehmt es mir nicht so übel, möchte ich eher damit sagen, wenn ich diese Folge am Anfang ein bisschen zerrissen habe. Wenn ich diesen Podcast hier nicht machen würde, würde ich diese Folge wahrscheinlich so im Auto hören oder so, würde denken, ach, war ja eine ganz nette Folge. Mhm. Aber wenn man wirklich hört und dabei schreibt und so und das ist, und dann denkt, oh Gott, du musst diese Folge morgen besprechen, dann bist du zum Beispiel sauer, warum labert der jetzt so ein Mist? Dann musst du dich morgen wieder drüber aufregen. Seht's mir einfach nach und ich hoffe, dass ich weiterhin Teil dieses Podcasts hier bleiben darf. Trotzdem. Und
ich schließe jetzt mit einem Zitat aus einer Futurama-Folge. Fry, du solltest deine Geschichten immer einen Satz früher beenden. Und ich dichte das jetzt um. Olli, du solltest deine Verabschiedung vielleicht immer einen ganzen Absatz früher beenden.
Ich wünsche euch noch einen schönen 3. Oktober.
Das wünsche ich euch auch. Macht's gut.
Anregungen, Lob oder Kritik, dann meldet euch zum Beispiel über Twitter. Schickt einfach eure Nachricht an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch direkt bei Thomas und Benjamin über @friday5782 oder @kasperwelten. Mit großem K versteht sich. Wem das Ganze über Instagram lieber ist, der schickt seine Grüße an die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Oder natürlich auch hier direkt an die beiden über Friday 0815 oder benjamin.kasper82. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0152 0240 9380. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und keine Lust hat, zurückzuspulen, der kann auch einfach auf der Homepage rotzundwasser-podcast.de vorbeischauen. Dort findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen.